Räuber, Diebe gehen auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind heute mit mir im Podcast. Los geht's! Commander Kompass am Start!
Ey!
Denn wir sind alle Outlaws. Ich weiß nicht, was ihr seid. Ich bin definitiv ein Mercenary.
Ich bin der übertriebenste Warlock einfach. Solche Hemden bekommt man nicht, ohne seine Seele zu verkaufen.
Keine Ahnung.
Ich glaube, du bist ein Pirat, Marius.
Ja, doch, das trifft sich gut. Pirat, ja, das bin ich.
Es geht nochmal um Thunder Junction, genauer gesagt. Die Precons von Outlaws at Thunder Junction in der heutigen Folge. Ihr kennt das, wir kennen das. Wir schauen uns die Precons mal genauer an. Gucken mal, was für coole Karten drin sind, was die überhaupt können, worum es so geht, wo man vielleicht ein bisschen was verbessern kann, wie wir die so generell finden und ob wir vielleicht auch noch den einen oder anderen coolen Reprint drin entdeckt haben. Also nicht ganz so super subjektiv wie Spiel oder Exil, aber ihr könnt natürlich jederzeit gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas anders seht und vor allem, wenn ihr euch die kauft, welches Precon ihr euch holt. Es gibt ja wieder 4.
Und ich muss ganz genau sagen, also ich war jetzt auf der Cactus in Leipzig für Ultimate Guard, gleich mehr dazu. Aber da gab es auch mehrere Runden an Commander und tatsächlich haben sich sehr viel unserer Behauptungen auch aus der letzten Folge dann bewahrheitet, weil da hat man nämlich auch einige Precon-Runden spielen können. Hm. Und oh mein Gott, ist das Disguise-Deck schrecklich für Anfänger.
Ja, ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Anfänger erlebt, der das gespielt hat.
Oh ja, das Problem war halt, es war halt da. Und
ja, natürlich.
Halt Gruppen aus 4 Leuten und dann, oh, da ist Zeug passiert. So viel Zeug passiert. Aber ja, tatsächlich war das ganz schön zu sehen, dass sich viele unserer ersten Vermutungen doch als sehr wahr herausgestellt haben, dann im eigentlichen Spielverlauf. Deswegen ist unsere Meinung vielleicht gar nicht so schlecht. Aber bevor wir hier noch genauer auf die Decks eingehen, was man auch nehmen konnte, war sowas. Coole Playmats von unserem Sponsor Ultimate Guard. Coole Boulder und Deckboxen von unserem Sponsor, wie gesagt, Ultimate Guard. Sleeves. Geile andere Premium-Aufbewahrungsboxen. Die Katana-Sleeves sind wahnsinnig gut. Die Cortex-Sleeves liebe ich eben für alles Sealed und Limited und so kleine Sachen. Ich habe einen absoluten Platz für 2 Preisklassen an sehr guten Sleeves. Ultimate Guard ist super konsistent. Außerdem, wie man gesehen hat, von Mael Olivier Henry, super geiles Design für eine Playmat. Dominik Meyer, holy shit, haben die ein geiles Ding, das hier unten eingeblendet wird. Der hat wirklich overperformed mit seiner. Das ist bald erhältlich, ist gerade im Vorverkauf und war auf jeden Fall sehr nice dann auch am Stand. Vielleicht einige von euch kennenzulernen oder vielleicht hören euch auch manche zum ersten Mal rein, die wir eben zu Magic oder Lorcana gebracht haben. Wobei ich glaube, die wir zu Lorcana gebracht haben, eben nicht hier rein.
Also die werden schon mal eine Folge vielleicht reinschauen und dann feststellen, oh,
was hier los ist, kann ich Lorcana. An der Stelle dann direkt auch ein fettes Sorry an euren Geldbeutel. Freddy ist schuld.
Ja, wenn ihr 2 Spiele angefangen habt, dann seid ihr verloren.
Es gab ein Szenario von jemandem, wo wir so Jumpstart-Booster hatten und habe ich gesagt, oh, hast du was richtig Geiles gezogen, weil das waren die Dominaria United Jumpstart-Booster, der hat in der Leyline-Binding gleich und dann haben wir noch ein bisschen eine Runde gespielt und der fand das super und für 10 Minuten später sehe ich ihn am Verkaufsstand, wie er 2 Decks kauft, Sleeves und so, oh nein!
So läuft das.
Der Mann da drüben hat gesagt, ich muss anfangen zu spielen.
Ja. Die Karte, die ich gezogen habe, die verpflichtet mich dazu.
Okay, auf jeden Fall ein cooles Event. Ich hoffe, man trifft sich mal wieder und Ultimate Guard macht es möglich, dass wir auch mal so zur Community outreachen können. So. Schurken.
Ja. Genau, die Decklisten sind für euch vor 1,5 Wochen ungefähr, für uns vor ungefähr 5 Tagen online gegangen. Und ja, genau, es gibt so ein paar interessante Sachen noch davor zu sagen, was ich ganz interessant fand. Und zwar, ich weiß nicht, für die Leute da draußen, die auch viele Precons kaufen, so wie ich, weil sie einfach cool sind und man viele unterschiedliche Decks zum Spielen hat. Es gab doch immer diesen dickeren Commander, den man dann bei hatte, diesen Search Foiled, keine Ahnung. Ich habe eine Box, wo ich die ganzen dicken Karten drin habe. Ich habe sie nie wieder angeschaut. I don't care. Den wird es jetzt nicht mehr geben. Anstattdessen wird der Face Commander des Precons jetzt in einer Borderless-Style zur Verfügung stehen. Und auch wenn es vielleicht geldtechnisch weniger ist, finde ich es geiler, weil ich mag diese Borderless-Styles und gerade für den Face Commander, wenn man dann so sein neues Precon hat, vor allem, weil die Artworks in diesem Set so verdammt sexy sind. Ich freue mich da sehr drauf.
Das finde ich tatsächlich nicht so gut, weil ich fand immer den Vorteil bei der dicken Karte, die muss ich nicht sleeven, die kann ich als meinen Commander benutzen. Wenn da was passiert, ist es mir vollkommen wurscht. Also da kann ich theoretisch mein Spezi draufstellen. Ich kann aber den Commander, der dann im Deck ist, benutzen und ihn in ein anderes Deck bauen. Ohne dass ich ihn mir nochmal kaufen muss. Deswegen fand ich die eigentlich immer ganz nett. Du kannst sie natürlich nicht benutzen, um sie in ein Deck zu mischen, weil das ist halt beschiss. Dafür ist
es zu dick.
Aber,
das könnte diese Karte nur sein.
Ich fand das tatsächlich immer ganz gut, dass man direkt immer einen Precon bekommen hat, aber schon ewig heiß war auf den Commander. Vielleicht, weil man sagt, das ist richtig cool in 99 in einem anderen Deck. Aber ich spiele auch gern mit meinen Kumpels einfach mal die Precons. Dann kommt man halt immer das dicke Ding da nehmen. Wie gesagt, kannst du auch ein Spezi draufstellen. Das ist wirklich nicht schade drum. Habe ich noch nie gemacht. So respektlos gehe ich nicht mit, auch nicht mit unechten Karten um. Aber man könnte es. Und dann kann man halt die Karte direkt anderweitig weiterverwerten.
Plus, so habe ich das gar nicht gesehen tatsächlich. Also klar, dann ist da. Nee, ich nehme meinen Kommentar nicht zurück. Ich finde es trotzdem verdammt cool, dass sie das so gemacht haben, weil ich finde die, Full Art Styles von denen einfach sexy.
Naja, was halt ganz nützlich war, aber tatsächlich, war, dass man diese Tokens immer zum Rumgeben halt nehmen konnte, dass der Commander halt nicht als Karte gegeben werden muss. Damit es dann Leute lesen können.
So viele Use Cases dafür.
Ja, ich fand die tatsächlich ganz nützlich. Die waren gar nicht uncool.
Ich habe sie total stiefmütterlich verwendet. Ich habe sie im Endeffekt in eine alte Cortex-Sleeve-Box gehauen, wo alle drin sind. Und habe sie bisher seitdem nicht mehr mit dem Arsch angeschaut.
Ja, da ist der Unterschied.
Tja.
Außerdem, du hast noch gesagt vorhin, bevor wir reingehen, was ist eigentlich dieses Bounties-Minigame?
Genau, wir haben ja, ich meine, viele von euch werden sich erinnern, wir hatten ja sowas wie Planeswalking, was ja auch schon das Minigame war, wo man die Planes-Karten hat und dann durch die verschiedenen Planes gereist ist, die alle ein bisschen unterschiedlichen Effekt haben. Das ist etwas Ähnliches. Im Endeffekt ist es das Bounties-Minigame. Ihr habt ein separates Deck, das wird auch geschaffelt, wie das Planeswalking-Deck. Und da sind Bounties drauf, sowas von wegen so, ey, ich habe hier zum Beispiel gerade einen Vorschlag. At the beginning of your end step, if you cast a spell from anywhere other than your hand this turn, collect your reward. Und dann ist hinten auf der Karte drauf halt irgendwie, ey, Reward geht immer höher. Also wenn es quasi eine Runde nicht geclaimed wurde, dann geht's höher und höher und höher. So ein Treasure Token, zwei Treasure Token. Zwei Treasure Token oder zieh eine Karte und zwei Treasure Token und zieh eine Karte. Das heißt, wenn das 4 Runden lang nicht geclaimed wurde, dann kann man dann fett abkassieren. Und das sind quasi immer so kleine Incentives, ich sag mal Nebenquests für deine Runde, die du spielst. So dieses, ey, ich könnte diesen super Min-Max-Spielzug gerade machen oder ich könnte einen nicht ganz so Min-Max-Spielzug machen, dafür mir aber, keine Ahnung, zwei Treasure Tokens einkassieren.
Ja. Okay, es hört sich ganz lustig an auf dem Blatt Papier, aber meistens ist es halt mit diesen Minispielmodi. Aber ist Commander nicht eh gerade komplex genug und möchte bei eh neue Dinge gerade in dem Fall eh schon testen? Also irgendwie kommen mir die auch häufig redundant vor und ich sage mal, das kommt mir nicht weniger redundant vor.
Ja, vor allem, also erstmal das Positive dran, es gibt keine Karten, wo draufsteht, irgendwie Collect Bounty oder so. das ist ja manchmal das bei Planeswalk zum Beispiel. Manchmal sind das ganz nette Karten, aber du willst ja auch nicht Planeswalken, und aber eigentlich will ich mir auch nicht irgendwelche Karten homebrewen, wo ich dann sage, ja, die eine Hälfte lasse ich einfach weg.
Ja.
Das finde ich insofern ganz gut. Also man kann das machen oder man macht's halt nicht. Aber allein wie das schon beschrieben ist, also ich vergleiche es mal mit einer eleganten Mechanik wie dem Monarchen, dass wenn man der Monarch wird, kriegt man dieses Token, die Krone, und zieht am Ende seines Endsteps nochmal eine Karte, und wenn einem jemand Kampfschaden zufügt, wird er der Monarch. Bounty sagt, okay, bevor das Spiel beginnt, sucht man sich, also ich glaube es sind 15 Karten, 6 random aus, würfelt das, dann hat man sein Bounty-Deck. Zu Beginn des dritten Zuges des Startspielers wird die erste Karte enthüllt. Dann kann man sie einsacken, und wie du schon gesagt hast, wenn die nicht eingesackt wurden, geht die Belohnung dafür immer höher. Allein schon, dass es das zu Beginn des dritten Zuges ist, einfach so unnötig kompliziert.
Warum? Ich sehe es kommen, dass du spielst und dann irgendwann in der fünften Runde, oh, wäre nicht die Bounty gekommen, und dann gehst du nochmal retrospektiv, oh ja, ich habe da ja was von nicht meiner Hand gespielt. Das heißt, das hätte ich da bekommen und dann wäre beim nächsten das gekommen. Ja, nee, ich verstehe es.
Ja. Also für mich ist es leicht, ich sag's leider ehrlich, für mich wird es sehr leicht sein, das Bounty-System komplett rauszulassen. Also ich probiere es vielleicht einmal aus. Es kann nicht so geil sein, dass es mich vom Gegenteil überzeugt. Also nette Dreingabe. Ich bin froh, dass sie vermutlich nicht allzu viele Ressourcen da reingesteckt haben, um das jetzt zu designen, und es sind auch nicht ewig viele Karten. Ja, hätte es nicht gebraucht, finde ich.
Aber was es auf jeden Fall braucht in einer Precon-Diskussion, sind die Precons, und einige davon ist vielleicht mehr gewollt als die andere. Manche haben vielleicht einen gewissen Most-Wanted-Faktor. Wie das von Olivia Opulent Outlaw. 1 und Mardu für eine 3-3 Vampir-Assassine mit fliegend Lifelink. Und whenever one or more outlaws you control deal combat damage to a player, create a treasure token. Außerdem für 3 Mana kannst du 2 und 2 Treasure Tokens opfern, kannst du 2 1-1 Marken auf jede Kreatur legen, die du kontrollierst. Muss gar kein Outlaw sein. Das Deckthema davon ist natürlich Outlaws. Also, es gibt zwar tatsächlich einen sehr großen Verbund mit den Treasures, die Olivia selbst macht. Und, aber eigentlich, was das Deck halt machen möchte, ist es, diese Assassins, Mercenaries, Pirates, Rogues und Warlocks zusammen irgendwie verbinden. Und wie sie es halt verbinden, ist Treasure. Das haben sie sich halt, weil Piraten, Rogues,
die funktionieren machen was Böses, damit. Die klauen Dinge.
Ja. Aber das funktioniert halt trotzdem mechanisch ganz okay, weil es geht ja um Combat Damage, und Assassins haben halt häufig Death Touch, das funktioniert. Piraten machen häufig was. Piraten und Rogues machen sehr gut Damage, beziehungsweise machen auch was mit Treasures. Warlocks sind halt irgendwie so ein bisschen das, was ein bisschen rausfällt aus der ganzen Sache in Olivia, aber naja, das lassen wir mal.
Und der Sekundärkommander, man kann streng genommen auch noch sagen, dass Queen Marchesa zur Verfügung steht, aber bleiben wir bei den 9. Der spielt auch vollkommen um Treasure rum. Das ist Vihan Goldwaker, 3-3 Dwarf Warlock. Es gibt ja, hast du gerade gesagt, nicht so viele Warlocks, aber er ist einer. Und er kostet genau ein Mardu, also rot, weiß und schwarz. Und sagt, dass andere Outlaws, die du hast, Wachsamkeit und Eile haben. Und zu Beginn des Combat Turns, zu Beginn der Combat Phase in deinem Zug, darfst du Treasures, die du kontrollierst, zu 3-3 Konstrukten, Assassinen-Konstrukten werden lassen. Und die sind das zusätzlich zu all ihren anderen Typen.
Mhm.
Das heißt, man hat relativ flott mit dem eine Armee aus 3-3 Construct Assassin Artifact Creatures mit Vigilance und Haste.
Die nicht mal getappt werden beim Angreifen und die davor Damage sacrificen kannst für Mana. Geil.
Ich finde den cooler als Olivia. Ich finde Olivia auch nicht schlecht. Ich finde den aber witziger. Aber gleich vorweg, ich glaube, dass wenn man ein richtig effektives Deck mit dem baut, muss man mehr Geld in die Hand nehmen. weil da braucht man wirklich, es ist nicht so schwer, Treasures zu erschaffen, aber die besten Treasure-Generator kosten halt ein bisschen echt Geld. Also da kann man ein paar Moneten auf den Tisch legen für die Smothering Tithe oder sowas. Mhm. Ja.
Ja, also ich finde auch, also mir gefallen beide. Das wird tatsächlich auch eins der Precons sein, was ich mir holen werde, einfach weil ich bisher noch kein Treasure-Deck habe. Und weil ich tatsächlich finde, gerade mit Olivia, dass dieses, ich mag Tribal-Sachen und das ist so ein bisschen semi-Proxy-Tribal quasi mit den Outlaws jetzt halt mit dazu. Es ist halt ein recht simpler Effekt, der aber, glaube ich, wenn du dir halt coole Karten mit reinspielst, und ich meine irgendwie Piraten, jetzt hat von den letzten Precons und Rogues und sowas, hat jeder irgendwie coole zu Hause rumflacken, was im Endeffekt so ein Best-of-Deck sein könnte. Ich spiele meine ganzen coolen Bösewichte in einem Deck, mach Treasures und hab Spaß damit. Also deswegen, ich bin sehr gespannt auf das Deck, vor allem, weil ich das Artwork von Olivia so cool finde. Das sieht so nice aus.
Ich bin jetzt mal hier der Konter-Meinung, und zwar, ich bekomme aus den zwei Commander nicht das, was ich mir aus Outlaws erwünsche. Eben dadurch, dass es dann doch versucht, quasi einen neuen Über-Type zu machen, einen Über-Tribe, der effektiv ja dann doch sehr auf Combat und Treasures aus ist und so seinen eigenen Mini-Type gründet im Ganzen. Finde ich, ist es nicht so cool, weil was mich an Outlaws anspricht, weil es ist sogar, glaube ich, die Mechanik, die mich am meisten anspricht, ist ja genau, dass ich coole Synergien mit Best-Offs machen kann, die dann auch teilweise in den Deck vertreten ist und in den Decks vertreten sind. Aber dadurch, dass man halt, dass die Commander dann wieder so zentralisierend sind auf die Treasures, auf Go-Wide-Strategien mit Olivia, finde ich, gibt es einfach ein paar coolere Optionen dafür. Also zum Beispiel der Akul, der selbst halt ein großer Rakdos-Dämon ist aus dem Main-Set, wo wir das letzte Mal schon gehabt haben, Spiel oder Exil.
Scorpion-Dragon, oder?
Genau. Ja. Genau. Und dass man halt dann andere Outlaw-Synergien drunter bauen kann. Also quasi, ich sehe Outlaw als Support-Mechanik für andere Themen, die halt dann einen gemeinsamen Faktor hat. Und ich bekomme halt sehr viel, hey, es gibt ein neues Outlaw-Thema, der aber nur mit den Outlaws irgendwie funktioniert. Also quasi, der dann wieder in sich selbst geschlossen ist. Und was ich eben cool fand, ist, hey, lass mal einfach mehreren Typen Support bekommen und lass die Leute frei und kreativ sein damit. Und da zum Beispiel dadurch, dass allein die zwei Commander, also zwei der zwölf Karten schon mal dreifarbig sind, kann ich schon mal mit denen nicht herum experimentieren für andere Outlaw-Decks. Das ist auch ein bisschen, einer der neuen Karten ist ja dann auch noch also quasi, ich glaube, es gibt zwei von jeder neuen Farbe, in den Deck, aber mir kommt das alles ein bisschen kurz, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe mir einfach was anderes erwünscht. Das Deck dahinter hat auch ein paar kleine Probleme, aber ich kenne auf jeden Fall Leute, denen das sehr viel Spaß machen würde. Es ist halt nur nicht meins.
Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, als ich es mir so angeschaut habe, ich glaube, für ein spaßiges, also für ein schnelleres und interaktiveres Spiel, gerade wenn man jetzt Precons mit Freunden holt, wäre es, glaube ich, sogar, und das ist jetzt dumm, weil die Karte halt schon alt ist, wäre es, glaube ich, sogar besser, wenn man einfach Queen Marchesa zu seinem Commander macht, weil Queen Marchesa bringt den Monarch ins Spiel, was cool ist. Also, sie sorgt auch dafür, dass es eher in Richtung Combat geht, das ganze Spiel. Du kriegst auch Assassins, die halt Outlaws sind. Das funktioniert also ganz gut. Und sie selber, also Death Touch und Haste, funktioniert halt auch. Und auch deine kleinen Assassins sind sofort einsatzbereit. Also, es ist alles viel schneller. Plus, wenn du dann eben die anderen, wenn du Olivia oder eben den Vihan dann in den 99 drin hast, es ist cool, wenn du deine Treasures zu Artefakt-Assassins machen kannst. Und es ist auch cool, wenn du irgendwie dein ganzes Board verstärken kannst. Aber ich glaube, so für ein spaßiges Spiel ist es eigentlich witziger, wenn man den Monarch drin hat. Und das ist halt schade, dass das gerade auf der einen alten Karte drauf ist. Die trotzdem übrigens, also hätte ich ein Deck mit Schwarz drin, wäre es definitiv ein Queen Marchesa-Deck.
Ja. Können wir auch kurz reden, dass in diesen Precon tatsächlich die Kartenqualität wild ist? Also, ich meine nicht nur, okay, jedes Deck muss Banger haben, das ist ja absolut, muss es nicht sein. Es gibt auch sehr viel Liebe für Karten, die schwächer sind. Aber du hast halt was okay, im Two-Drop-Slot dann auf einmal halt sowas wie den Humble Defector, 2 Mana, 2/1, der Karten zieht und Target Opponent bekommt Kontrolle über den Defector. Macht Sinn, weil er ist irgendwie ein Rogue. Okay, ist eine ganz coole Karte. Und dann hast du Mist Meadow Skulk, einen 1/1 Lifelinker Rogue mit Protection from Mana Cost 3 or greater, der von jedem Token geblockt werden kann. Ja. Du hast als 4-Drop den Aetherborn Marauder, der Flying und Lifelink hat als 2/2 und dann legst du alle 1/1 Marken, die du kontrollierst, auf ihn, was ihn absolut nicht zu einem Removal-Magneten macht und eigentlich komplett gegen die Idee von deiner eigenen Queen Marchesa geht und ihren Slot in der Mana-Kurve einnimmt. Und es ist echt wild, was da teilweise an Karten drin sind.
Ja, das stimmt. Absolut. Ich weiß auch, warum Gonti nicht in dem Deck ist, also der alte schwarze Gonti, aber es wäre halt auch cool, wenn zum Beispiel sowas drin wäre, aber ist es in dem Fall nicht.
Ja.
Ja, ist ein bisschen, ich dachte mir auch so, es sind echt, also es wechselt immer so hin und her. Eigentlich kann man, wenn man die Deckliste durchschaut, ist es immer so ein so, und das andere so, ha. Also, wenn man mal guckt, ja, so ein Changeling Outcast, ja, es ist ein 1/1 Changeling, okay, kann ich geblockt werden? Ja, ist interessant. Dann kommt der Impulsive Pilferer hinterher, der dir Treasures macht, auch nur 1 kostet, einen coolen Encore-Effekt hat. Und so geht's halt dann, wie du gesagt hast, weiter. Dann gehst du so durch, Humble Defector, Mist Meadow Skulk. Ja, genau. Academy Manufacturer, gut, da ist Breena dann dabei. Breena ist wirklich eine schöne Karte. Aber also teilweise sind wirklich Karten drin, die sind halt, das ist wie wenn man anfängt, Magic zu spielen, man denkt sich, ich baue mir jetzt mal ein Elemental-Deck und dann kauft man einfach jedes Elemental, das es gibt und wirft es rein. Schade. Aber, ich meine, ich habe Breena schon angesprochen, wir können ja auch mal kurz über die neuen Sachen, drehen wir es einfach mal um, über so die coolen Reprints, die wir entdeckt haben. Und ich glaube, ja. Marius, du bist ein großer Bird-Warlock-Fan.
Ich habe die Karte einmal gesehen gegenüber am Tisch von mir und ich habe mich direkt verliebt. Ich meine, man wird es mitbekommen haben, ich bin ein sehr großer Artwork-Fanatiker. Wenn mir eine Karte optisch gefällt, dann gehe ich sehr große Einbüßungen ein, um sie trotzdem zu spielen. Aber die ist Gott sei Dank auch noch verdammt gut. Sie war nur immer zu teuer, dass ich sie mir nicht einfach so geholt habe. Und zwar, genau, wir sprechen über Breena. Ich freue mich, dass die in dem Deck drin ist, was mich interessiert, zu holen. Weil dann habe ich sie endlich und dann kann ich endlich ein Deck drum bauen. Und darauf freue ich mich schon. Und genau, eigentlich wäre mein Lieblingsreprint Academy Manufacturer geworden, weil der einfach amazing ist in jedem Deck, was irgendwie Tokens erstellt. Aber der hatte irgendwie jetzt in Ixalan. Er hatte in Call of Mana, hatte glaube ich auch einen Reprint gehabt. Also der wurde in letzter Zeit echt ordentlich gereprintet. Deswegen bin ich da auf Breena hängen geblieben. Ja. Wie sieht's bei euch aus?
Bei mir ist es ganz einfach. Es ist halt einfach Massacre Girl. Es ist, glaube ich, der einzige wirkliche Board Wipe in den ganzen Set. In den ganzen Deck. Und die haut halt schon immer ziemlich rein. Dadurch, dass sie -1/-1 gibt und dann eine Kette startet, wo effektiv sie die einzige ist, die dann am Leben bleibt. Es führt auch zu ganz coolen Gameplay von Leuten, hey, bevor die das Spielfeld betritt, kann ich noch irgendwie den Einser wegschießen, damit es gar nicht funktioniert. Und dann kommt sie doch rein und dann hast du noch einen anderen Removal und dann funktioniert es doch. Also sie hat sehr coole Geschichten, sehr coole Elemente. Massacre Girl ist ein tatsächlich sehr schöner Boardwipe in vielen Fällen. Man beißt sie natürlich auch in den Hintern, wenn es mal kein Boardwipe ist, aber hey, macht auf jeden Fall coole Story-Momente.
Ich finde auch, das ist eine schöne Karte, die halt einfach, ja, wenn es mal nicht klappt, okay, aber es ist cool, wenn es klappt. Aber bei mir ist es, wer hat's gedacht, das ist Boros Charm. Der ist immer nicht günstig, das ist das Problem an der Sache.
Yep.
Also instant für Rot und Weiß und man kann auswählen, Entweder fügt man einem Spieler oder Planeswalker 4 Schaden zu, alle Permanents, die man selber hat, kriegen Indestructible bis zum Ende des Zuges. Oder eine Kreatur kriegt Double Strike bis zum Ende des Zuges. Das Ding kostet immer so, ja, also schon ein paar Euro. Das heißt, man kann sich, also ich zumindest, kaufe mir das nicht hordenweise. Und das ist so mega vielseitig. Also das hat mir schon in ganz, ganz vielen Situationen den Arsch gerettet. Das kann irgendwie eine sicher geglaubte Blocksituation auflösen. Man kann damit theoretisch gesehen jemanden aus dem Spiel schießen, der sehr niedrig ist. Oder halt der Klassiker. Also ich meine, alle Permanents unzerstörbar zu machen, das ist halt gut.
Ja.
Also da führt, da muss man, glaube ich, nicht rumdiskutieren. Und das ist halt schon eine häufig gespielte Karte. Der ist jetzt auch nicht so selten in Decks drin, aber er ist auch immer noch nicht super günstig.
Ja, das ist einfach, weil im Endeffekt, let's be real, eigentlich hast du den in jedem Boros-Deck drin.
Ja, das ja. ist halt das ist die Heroic Intervention des Boros-Spielers.
Ja, ich versteh ich auch völlig. Zu den neuen Karten. Etwas, was ich eben aus Outlaws möchte, ist sowas wie Back in Town. Mm. Was halt ein X2 und ein Schwarz ist. A Sorcery, return X Target Outlaw Creature Cards from your graveyard to the battlefield und dann halt Ascensors, Mercenaries, Pirates, Rogues and Warlocks are Outlaws. Das kann ich nämlich auch, wenn ich ein Deck mit vielen Rogues drin habe, spielen. Oder vielleicht baue ich mir auch, wenn ich eh schon vielleicht ein paar Rogues drin habe, vielleicht ändere ich meine Top-End ab, damit ich diese Karte supporten kann. Welche großen Warlocks gibt's denn? Und dann kann ich meinen Deckbau ein bisschen an die Karte anpassen, auch in Decks, die das Netz so supporten. Und genau das ist halt, was ich mir von Outlaws erwünscht habe. Dass ich in anderen Decks, die halt nicht dediziert sind, dadurch meine Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das macht diese Karte extrem gut, weil der Payoff ist halt auch extrem stark. Halt alles nach 3 X, einfach jedes X danach ist eine weitere Kreatur, die man wiederbeleben kann. Und noch wichtiger ist, ich kann, wenn ich diese Karte mache, kurz auf mein Handy schauen und Thin Lizzy anmachen. Und dann sind die Boys back in town.
Ich finde das gut. Ich finde den Plan sehr gut. Ich habe fast überlegt, ob ich die auch auswähle, obwohl die schwarz ist. Das ist das Coole dran, dass Outlaws so eben so ein super Ding ist. Weil man das in ganz, ganz vielen Decks benutzen kann. Und ganz ehrlich, selbst wenn du nur 2 in X rein bezahlst, hast du 5 Mana für 2 Kreaturen, die sofort aufs Schlachtfeld kommen. Das ist wieder so ein klassischer Fall, wo man nicht warten darf, bis man die perfekte Wiederbelebung fahren kann, sondern einfach eine sehr gute Wiederbelebung fährt. Und dann ist das, glaube ich, eine Karte, die einen einfach nie enttäuscht.
Ja. Ja, bei meiner Lieblingskarte sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar bin ich ins Weiße gerutscht. Und zwar geht es bei mir über um den Angelic Sellsword. Das ist ein 4-4 Angel Mercenary für 4 generische Mana und ein Weiß. Hat Fliegend und Wachsamkeit. Und der sagt, whenever an Angelic Sellsword or another non-token creature enters the battlefield under your control, create a 1-1 Red Mercenary Creature Token mit, die kann man tappen und eine Kreatur, die ich kontrolliere, bekommt +1/+0 bis zum Ende des Zuges und nur als Sorcery aktivieren. Dieser Token, den sieht man bei allen anderen Outlaws irgendwie in den Decks immer mal wieder. Außerdem hat er, wenn der Angelic Sellsword angreift und seine Power 6 oder größer ist, darf man eine Karte ziehen. Das heißt, der kommt aufs Spielfeld, erstellt sich einen Token, mit dem ich ihn schon mal auf 5 Power buffen kann. Und im nächsten Zug greift er noch an, womit er dann noch einen erstellt. Oder ich habe andere Token-Generator oder andere Buffer, irgendein Anthem oder sowas, der feuert. Und ich bin sofort bei 6 Power, ich greife an und ziehe eine Karte. Ich finde das einfach eine schön solide Karte, die nicht nur in Outlaw-Decks Anwendung findet, sondern generell einfach eine grundsolide Karte ist.
Ja.
Ich bin auch nicht ganz sicher, was ich von den Mercenaries halte. Ich glaube, das macht hauptsächlich das Ziel, auf das man es drauf setzt, den Effekt zu einem Removal-Magneten. Aber es kann auch okay sein, weil wenn alles, was den Gegner vor schwierige Entscheidungen stellt, ist gut. Also, wenn er jetzt entscheiden muss, okay, kommt die wichtigere, also die kommt die kleinere Kreatur mit dem wichtigen Effekt durch, oder kommt jetzt auf einmal irgendwie ein 9-5er mir in die Fresse geflogen, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn der Gegner die Entscheidung treffen muss. Weil dann wird er immer Also er kann keine gute Entscheidung treffen. Insofern finde ich das schon interessant. Ich weiß nicht, wie oft ich es benutzen werde. Ich fand aber die Karte eigentlich auch ganz, also die liest sich zumindest sehr spannend.
Ja, genau, es geht mir ähnlich. Ich muss es einfach sehen, aber das ist zum Beispiel genau so eine Karte, wo ich mir überleben kann, hey, wenn ich Orzhov spiele und schon Schurken habe mit Back in Town, ist es eine Karte, die ich ins Deck packe, damit die Synergien hat mit Back in Town. Das ist genau so eine Karte, wo ich vielleicht on the edge bin, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich sie haben möchte. Aber genau, andere Karten können mich da dann davon doch überzeugen.
Ja, ich habe noch. Hast du doch eine, Freddy?
Neue Karten haben wir doch durch, oder?
Nee, ich habe noch keine. Ich habe stellvertretend für einen anderen Mado Commander. Ich habe quasi den Mado Commander als Artefakt entdeckt. Das Bounty Board. Es ist, wie bei Carl of Manor auch, ich suche mir immer irgendwelche stinklangweiligen Artefakte aus, als meine Lieblingskarten aus dem neuen Deck. Es ist ein Mana Rock für 3. Kann ein Mana einer beliebigen Farbe herstellen. Und für 1 und tappen kann man einen Bounty Counter auf eine Kreatur legen. Das darf man nur als Sorcery machen. Und das Ganze sagt halt aus, wenn eine Kreatur mit einem Bounty Counter drauf stirbt, dann kriegt jeder Gegner von dem, der diese Kreatur kontrolliert hat, 2 Leben und darf eine Karte ziehen.
Ja, ist ein geiler Effekt.
Ich finde den Effekt richtig cool und ich finde es richtig gut, dass die Karte nicht nur das macht, sondern es halt auch noch ein 3-Mana-Mana-Rock ist. Also man kann sich, ich weiß, es gibt die Diskussion, ob man nicht dann lieber die billigere nimmt, aber der Effekt ist schon cool und ich glaube, der sorgt auch für spannendere Spiele und insgesamt spaßigere Spiele. Und deswegen war das so mein, als ich so durchgeguckt habe durch die Liste, war das das Erste, wo ich wirklich mir dachte, cool, das ist also, ich freue mich richtig, dass das in dem Deck drin ist.
Hier ist das Lustige, jetzt halt nach 3 Jahren Podcast, weswegen ich jetzt gedacht habe, du hast geregelt, weil ich habe es halt schon gesehen und wusste ja, dass du das Bounty Board nimmst, dass du wie Fritz sein Martis-Deck, dass du das ja auch an den Martis magst und das ist ja effektiv, ja, was das macht und ich war halt schon im Kopf so, ja natürlich, wir wissen doch, dass du das hast. Bei mir hat schon kurz geschlossen, dass, ja, weil ich weiß doch, dass du die genommen hast.
Du musst wissen, Marius, Fritz hat einen Mathas Fiendseeker Madu Spacelinger Deck. Und auf Mathas, auf dem Commander, ist eben genau dieser Effekt drauf, was es schon cool macht. Und es ist halt Madu Spacelinger mit ein paar gemeinen Tricks. Ich habe schon ein, 2 Mal dagegen verloren. Das spielt sich lustig. Und das mit der Bounty weiß ich eben deswegen. Das ist keine der Karten, wo ich mir denke, muss ich ausprobieren, sondern ich weiß halt, dass es funktioniert.
Ja. Na gut, allgemein, Upgrades für das Deck. Das ist zu Removal leicht und zu wenig Protection für das eigene Board. Es ist immer noch ein Board-basiertes Deck. Und was einfach sau wichtig ist, wären halt einfach auch Grand Crescendo oder Unbreakable Phalanx, Dinge, die dein Board indestructible geben können, außerhalb von Boros Charm. Und dass man eben auch Board Wipes oder andere Board Clears spielen kann. Vielleicht auch schöne einseitige, weil man hat ja einen gewissen Typen Überhang. Und es gibt halt eindeutige Cuts. Also ich meine, auch der Glittering Stockpile ist zum Beispiel, wir haben gerade geredet, es sind 3 Mana, Rocks gut genug. Und das ist genauso wie der Glittering Stockpile, der sich einfach immer gut liest, aber nie das macht, was man möchte. Ist nämlich zum Beispiel 3 Mana, Mana Rock, der auch als Treasure gecrackt werden kann. Für jedes Mal, wo er quasi vorher getappt worden ist. Und meistens ist der halt so unglaublich langsam, dass man das nicht wirklich braucht. Ja, habt ihr noch irgendwelche großen Upgrade-Meinungen zu irgendwas?
Ja, bei mir wäre halt nur, ich würde generell, was ich halt interessant fände, aber das wäre eher was, wenn man auf Vihan geht, ist, dass man aus dem Strixhaven Lawhold Precon Alibu, wie heißt sie nochmal, Witness, ich schaue schnell nach, wie sie richtig heißt, ist einfach nur eine Boros-Artefakt-Kreatur, die sagt, dass du so viel Schaden, wenn du angreifst, schießen kannst, wie du Artefaktkreaturen hast. Und auch noch genauso viel Scryst, wie du getappte Artefaktkreaturen hast. Und andere Artefaktkreaturen kriegen noch mal Eile. Also das ist jetzt zwar mit Vihan doppelt gemoppelt, aber kann ja trotzdem nicht schlecht sein. Ich finde nur den Effekt halt nett. Also, dass du auf Attack was schießen kannst. Und Scryen ist halt auch nicht schlecht. Die hätte ich da noch rein.
Ich glaube, ich könnte noch was kurz reinwerfen. Wenn ihr tatsächlich neu seid in Magic und braucht gerade wirklich die Hilfe davon, ihr versucht wirklich 5 Typen in einen zu verarbeiten. Das ist vielleicht auch das Coole an Outlaw. Und so kann das Deck auch gern geupgradet werden. Aber wenn ihr tatsächlich noch keine Ahnung habt, dann geht mal runter auf 2. Dann pairt mal die 2, die euch am meisten interessieren. Macht's mal Rogues und Pirates. Weil Rogues sind eher was ausweichen kann. Und Piraten funktionieren ja auch ganz gut, damit tatsächlich Schaden anzubringen. Ja. Darunter. Also vielleicht ist der Upgrade-Tipp tatsächlich zu downsizen, statt aufzubauen.
Ja. Also das ist jetzt kein richtiger Upgrade-Tipp, sondern es ist wohl eher ein Tinker-Tipp. Aber mich hat das Deck interessiert, weil, wie ihr vorhin gesagt habt, es sind so ein paar super wonky Karten drin, die du liest und dir denkst, was zum Teufel? Und wir hatten in den letzten Precons oder auch generell in den letzten Sets, wir hatten Murder of Call of Mana, hatten wir ein paar coole Assassinen mit dabei. Davor hatten wir Ixalan, ein paar coolen Piraten, und bei den Vampiren war auch ein paar coole Assassinen dabei. Das ist etwas, wo ich sage, wenn ihr da irgendwie ein paar Booster gesnatcht habt oder sowas, packt die Kreaturen rein, die euch Bock machen. Und nicht jedes Deck muss super geminmax sein. Ihr könnt einfach die Kreaturen spielen, die Spaß machen und trotzdem noch einen Mehrwert davon bringen. Und ich glaube, genau deswegen spricht mich das Deck so an, weil ich so ein paar Kreaturen habe, die ich immer so liegen habe, und sie haben meistens den Cut nicht geschafft, weil sie dann doch nicht ganz gut sind. Aber mit dem Effekt, dass sie mir bei On Damage ein Treasure Token kreieren, bin ich dann so, ja, doch, warum nicht? Und die werden da alle ihr Zuhause finden in dem Deck.
Ja, ich glaube auch, das ist also, das Gute ist ja an dem Outlaw-Übertyp, dass man wirklich unter Garantie irgendwas findet, was einem Spaß macht. Ich bin zum Beispiel riesengroßer, also ich liebe diese roten Piraten, weil da sind echt immer saulustige dabei. Gut, in Weiß, wahrscheinlich Mercenaries und sowas, aber Piraten würden mir schon ausreichen. Und jemand, der das Deck spielt, spielt ja sowieso auch schwarz. Ich finde deswegen die Empfehlung mit Rogues und Pirates ganz cool. Da kann man, glaube ich, ganz gut unblockbar irgendwo durchschleichen, schön Schaden machen.
Wir haben es vorhin schon gesagt, Piraten sind viel auch mit Treasuren, wo man da meistens irgendwie doppel reinkommen kann. Und dann, ich glaube schon, dass das ein cool, witziges Deck werden kann.
Und lustigerweise sind auch im nächsten Deck gleich extrem viele Rogues. Also wirklich viele. Da kann man sich auch die untereinander mal die Synergien anschauen. Vielleicht holt man sich Gonti, Kenny, Acquisitor oder auch das Deck dazu, Grand Larceny als zweites Produkt. Weil, oh mein Gott, sind da viele Rogues drin, die unblockbare Synergien haben, die vielleicht auch ins erste Deck passen. Aber bevor wir da machen, was macht Gonti, Kenny, Acquisitor eigentlich? 2 und Sultai für ein 5-5, der sagt, Aetherborn Rogue, selbst ein Outlaw. Und whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, look at the top card of that player's library. Then exile it face down. You may play that card for as long as it remains exiled and mana of any type can be spent to cast the spell. Also effektiv jedes Mal, wenn ein oder mehr Kreaturen einen Spieler Schaden zufügen, also bis zu 3-mal die Runde,
genau,
für jeden einmal, dann macht man den alten Gonti-Effekt, sich eine Karte zu klauen vom hohen Bibliothek, und man darf halt Mana ausgeben, wie man es möchte. Farbkombination in Sultai, also schwarz, grün, blau, ist auch sehr bekannt dafür, tatsächlich Dinge zu klauen, und das Deck heißt Grand Larceny.
Ich glaube, eine Sache, die du, glaube ich, gerade noch vergessen hattest vorzulesen, ist, dass Spells, die man castet, aber die einem nicht gehören, also genau den Effekt, den er macht, kosten ein generisches Mana weniger zu casten.
Ich glaube, ich habe es gesagt, aber ich glaube, ich habe mich versprochen, weil ich habe gesagt, nur gesagt, Spells you cast. Das
kann sein, dass mein Brain einfach kurz abgeschaltet hat.
Ist auch nicht so riesengroß, der Effekt, aber man kann halt schon mehr im Zug machen, wenn es noch ein bisschen billiger ist.
Ja. Interessant, ja. Aber es lässt einen nicht komplett die Mana-Kosten skippen. Also quasi, wenn da drei farbige Pips drin sind, müssen die auch bezahlt werden. Man kann zwar grün nehmen dafür, aber tatsächlich keine Farblos-Synergien und zum Casten, wie es tatsächlich bei manchen so ist.
Das ist ein sehr guter Punkt, darauf habe ich gar nicht geachtet, ja. Ich war nämlich bereits schon so abgelenkt von dem Alternative Commander, den wir drin haben. Felix Five Boots, wo der Name für mich ein Win ist. Und naja, ich lese die Karte mal vor, dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Ist auch Sultai, auch zwei generische Mana und Sultai. Für eine 5-4 Ooze Rogue, also auch natürlich wieder ein Outlaw, hat Menace und Ward 2. Und if a creature you control dealing combat damage to a player causes a triggered ability of a permanent you control to trigger, that ability triggers an additional time. Also hier, Wizards mag es in letzter Zeit sehr gerne Double-Effekte. Es ist zumindest on damage. Es ist nicht on attack oder nicht ETB oder sowas. Das ist immerhin schon mal etwas, aber ja.
Ist trotzdem langweilig. Also der ist unbestreitbar gut. Also Felix Five Boots ist stark. Es wäre schön, wenn er auch spannend wäre. Es ist er halt leider gar nicht. Also er ist einfach langweilig, wirklich sehr langweilig. Das soll nicht heißen, dass Decks damit auch langweilig sein müssen. Es könnte sein, dass die Decks sich sehr, sehr ähneln. Es gibt zudem wenig zu sagen, finde ich. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, es ist ein Bonus, dass es auf Combat Damage liegt. Aber gleichzeitig in dem Deck, in dem es drin sind, so viel unblockbare Sachen. Also dann ist es einfach, es ist letztlich egal.
Ja, also ich bin, es funktioniert ein bisschen mit Ninjas und du hast ja die, auch mit Tatsunari tatsächlich auch Zultai-Ninja-Sachen. Ist vielleicht ein interessanter Upgrade-Pfad, einfach mal Neon Dynasty anschauen und Tatsunari-Decks, die einem dabei helfen. Gibt auf jeden Fall Felix eine Identität, ein bisschen was als Ooze Rogue. Rogues und Ninjas spielen sehr gut zusammen tatsächlich und gibt auch tatsächlich ist da auch ein sehr guter Core für sowas in die Richtung da.
Wird trotzdem eine Karte sein, die man in verdammt vielen Decks sehen wird, die es spielen können, einfach because of reasons.
Ich glaube, der wird sogar, glaube ich, einfach oft ein Commander sein.
Ja,
also das auch. Double-Effekte sind halt zu stark, um sie einfach zu übergehen. Das ist halt leider, also was heißt leider, das ist so. Und man muss sich ja aktiv zurückhalten, um nicht komplett zu übertreiben mit solchen Effekten. Aber mal schauen, also ich glaube schon, dass es jetzt nicht unlustig, gegen solche Decks zu spielen. Es ist auch, ich finde die Deck-Idee an sich nicht unlustig. Ich finde nur, dass ich habe das jetzt schon öfter mal gelobt, dass in den Precons tatsächlich oft Ideen vorkommen, die ein bisschen frischer sind und auch bei Universe is Beyond, dass das Kartendesign cool ist und das finde ich jetzt halt nicht unbedingt spannend. Das ist eher lahm.
Ja, ich bin da auch. Also der langweilt mich. Und ich habe mir schon fast gedacht, aber das Problem ist halt, wenn man eh schon Effekte doppeln möchte, dann existiert halt in Sultai halt auch schon Yarok.
Ja.
Also, deswegen denke ich mir halt so, okay, aber das könnte ja euer Commander sein. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, aber die könnten auch Yarok spielen. Weil wenn die Leute wirklich auf Power ausgehen, dann spielen sie halt Yarok. Und der ist jetzt halt so ein Zwischending. Aber ich bin mir halt unsicher, ob die Leute, die das wollen, nicht eh schon ein Yarok-Deck haben. Deswegen habe ich gesagt, hey, wenn ihr Felix baut, vielleicht auf Ninjas, weil vielleicht haben die Leute noch kein Ninjas-Deck.
Wow, dann zerlegen sie es irgendwann und machen es dann zu einem Yuriko-Deck. Fantastisch. Danke.
Oh Gott. Yuriko war ein Fehler. Mhm. Nee, aber ich glaube tatsächlich, der Gonti selbst ist kein Fehler und so würde ich, würd ich das Deck auch upgraden. Ich gehe nämlich gleich in den Upgrade-Pfad. Ich würde ein bisschen teure Karten rausnehmen, ein bisschen Mana fixen und mehr Backup-Pläne machen. Ich würde vielleicht auch ein paar kleine Flicker-Effekte mit einbauen und mehr um den originalen Gonti tatsächlich spielen, weil es gibt ja viele ETB-Klau-Effekte. Und das war's schon. Das Deck ist tatsächlich eins des solideren out of the box, weil der Plan ist, ich klau dein Zeug. Du brauchst halt nur ein bisschen mehr Mana tatsächlich, als ich denke, ist in dem Deck zur Verfügung. Aber sonst passt es. Also, das ist, glaube ich, eins der sichereren Decks, in Anführungszeichen. Es ist halt komisch, sowas wie den Sage of Beyond oder Diluvian Primordial oder Brainstealer Dragon in den Deck zu spielen, in den 7-Mana-Deck, das eh schon extrem viel Mana braucht, wenn der Commander auch viel Mana braucht. Mars-Mana-Effekte sind auch gut. Also, welche die einen zum Beispiel erlauben, für jedes Land, das man hat, nochmal ein Basic aus dem Deck zu suchen und aufs Spielfeld zu bringen. Second Harvest. Wie heißt diese Karte aus Amonkhet mit den mit der Mumie, die den Garten bewässert?
Finden wir Jochen. Es doch heraus. Ich schau gerade nach.
Schau mal, hör mal kurz nach. Ja, aber tatsächlich, ich sehe nicht viel, was ich an den Deck nicht mag in der Hinsicht zum Upgraden. Ich würde halt nur, ich würde tatsächlich ein bisschen weggehen von dem, was der Felix möchte.
Mhm. Ich habe sie jetzt nicht gefunden, die Mumie, die den Garten bewässert, aber kannst ja auch gleich nochmal gucken, so lang.
Auf YouTube werden jetzt mehrere Effekte, die einen Marsländer suchen, eingeblendet.
Ja, das ist einfach. Alle anderen müssen sich selber raussuchen. Viel Spaß bei der Autofahrt. Ich habe.
Ja, während.
Du zuerst, Marius.
Nein, Jochen, bitte mach weiter.
Ich hatte bei dem tatsächlich nicht so viel. Also, ich finde, das ist okay. Ich finde auch, dass es als Precon, glaube ich, wird es gut funktionieren. Weil im Gegensatz zu Mill. So Sachen, also wie der Effekt von Gonti, die machen Leute nicht ganz so stinkig, sondern die tragen eher dazu bei, dass man wird zwar bestohlen, man wird auch damit umgelegt mit den Sachen, die einem geklaut werden, aber es sind ja Sachen aus deinem Deck. Also man sieht wenigstens im Grunde, wie das, also das eigene Deck macht irgendwas und man hat vielleicht eine coole Karte, die man spielen wollte, dann spielt sie jemand anders. Es ist nicht so cool, dass der andere sie jetzt hat. Aber trotzdem macht die Karte vielleicht irgendwas Cooles und dann kann man sich freuen. Ich bin sonst nur, also tatsächlich, wenn man, es gibt ja noch so ein paar richtig alte, klassische Klaukarten wie Bribery oder Acquire, wo man einfach nur die Bibliothek von jemandem durchsuchen kann. Die erzeugen keine Feel-Good-Momente, die sind trotzdem stark, aber kosten halt auch immer 5 Mana. Und das ist, wie Freddy schon gesagt hat, da muss man sich dann entscheiden, will ich jetzt lieber mal 2 Sachen mit Gonti spielen oder das machen. Aber ist, glaube ich, also kann man sich mal überlegen, wenn man mal ein bisschen Geld über hat. Ich glaube allerdings, dass das Deck jetzt nicht direkt ein Mega-Upgrade braucht. Ich glaube auch, dass das ganz gut funktionieren wird.
Ja, also bei mir, ich habe das Deck durchgesehen und ich, auch wenn ich die Artwork cool finde und verstehe, warum Leute Freude an diesem Ding haben, mich erfüllen solche Art von Decks immer nicht so ganz, weil, wie du es gerade gesagt hast, der andere freut sich oben, weil mein Deck wird ja trotzdem gespielt. Und es ist so blöd, aber ich spiele ja dann quasi nicht mein Deck. Es könnte, also auf der einen Seite finde ich es voll cool, weil es sieht jedes Mal anders aus. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so, es ist auch nicht so vorhersehbar. Ich baue nicht mein Deck und ich weiß, oh, dann passiert das und dann passiert das und es kommt wahnsinnig stark drauf an, was meine Gegner spielen. Was es auf der anderen Seite aber natürlich halt auch zu einem coolen Deck macht, was man halt mit Neulingen spielen kann. Weil wenn die keine powerful Decks haben, ist man im Umkehrschluss auch nicht so mächtig. Also, vielleicht ist, ich hab's noch nicht ausprobiert, so ein Deck zu spielen. Vielleicht muss ich dem einfach mal einen Ritt geben.
Top Reprint. Ganz einfach bei mir. Es ist eine Karte, die ich immer wieder vergessen habe. Und ich glaube, deswegen ist sie halt ein Top Reprint für mich. Ich könnte jetzt halt eine der teuren Karten nehmen, die es brauchen. Aber tatsächlich ist es Predator's Hour. 1 und ein Schwarz für eine Sorcery. Bis zum Ende der Runde haben deine Kreaturen Menace. Und wenn sie Combat Damage machen, exilst du die oberste Karte von den Gegner. Auf der gegnerischen Bibliothek und kannst sie spielen, solange sie exiled ist. Mana kann bezahlt werden, als wäre es von jeder Farbe. Das ist ein Mini-Gonti-Effekt in dem Sinne. Grund, weswegen das halt tatsächlich für mich so als Reprint auffällt, ist halt, weil es sehr cool. Also quasi die Karte ist an sich einfach super nice und es ist ein Deep Cut. Das ist eine Karte, die hat ein bisschen gefailt im Mainstream anzukommen, einfach auf die Art und Weise, wie sie gedruckt worden ist, oder beziehungsweise die ist ja, glaube ich, in Crimson Vow, in Commander Deck gedruckt worden, die jetzt halt auch nicht jeder kannte, und dann war es halt eine Karte, die in dem Deck, wo sie war, nicht wirklich was gemacht hat. Also finde ich es halt cool zu sagen, hey, wir hatten mal ein cooles Design und wir bringen es einfach nochmal zurück, weil tatsächlich war die Karte cool und ist er auch. Also ich habe sie einmal gesehen bis jetzt hat, schon bevor, und da hat sie tatsächlich viel gemacht. Ja, ich finde es manchmal wichtig, einfach Deep Cuts in Decks zu haben.
Ja, mein liebster Reprint in einem Deck ist tatsächlich recht simpel, und zwar Baleful Strix, Dimir, also blau-schwarz für ein 1-1, Bird, Flying Death Touch, und wenn der uns aus Battlefield kommt, darf man eine Karte ziehen. Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich den auf meiner Opening-Hand habe. Also das ist für zwei Mana, ist das, man bekommt viel, man bekommt Instant Card Draw. Wir haben gestern, Jochen und ich haben gestern erst ein Match gespielt, wo ich ihn quasi auch drin hatte, wo ich mir dann, wenn er stirbt, konnte ich ihn mir wieder aus meinem Friedhof rausholen, wodurch ich wieder Card Draw bekommen habe. Es hält einfach die ersten Runden die meisten Leute von deinem Board fern, weil du halt was fliegend Death-Touchiges hast, für das du nicht mehr viel gezahlt hast. Und das finde ich einen schönen Effekt.
Ja, verstehe ich. Ich war versucht, Edric bei Master of Trash zu nehmen, aber verhandelt nie mit Terroristen, lasst euch nie auf Edric ein. Wenn ihr selber ein Deck habt, alles cool, alle Leute werden so spielen, wie ihr wollt, und sich gegenseitig vernichten vor euren Augen. Aber ich habe mich dann für was anderes entschieden, was ich einfach immer super lustig finde. Und das ist der Thieving Skydiver. Mm. Der ist aus Zendikar Rising. Ist meine Lieblingskarte aus Zendikar Rising. Das ist einfach für eins und ein Blau. Ein Merfolk Rogue. Hat Flying und 2-1. Er hat Kicker X. Das kann nicht 0 sein. Und wenn er ins Spiel kommt und gekickt wurde, kriegt man die Kontrolle über ein Artefakt mit Mana-Wert X oder weniger. Und wenn das ein Equipment ist, wird es sofort an den Thieving Skydiver angelegt. Damit kann man sich einfach einen Soulring klauen oder irgendwas anderes Cooles. Also das ist schon mal, ich finde auch, dass es einer der witzigeren Klaueffekte ist. Wurde, glaube ich, schon zweimal von einem bestohlen. Ich war noch nie böse drauf.
Okay. Neue Karten, ich enthalte mich.
Du enthältst dich? Oh, wow, okay. Das ist ein Statement.
Es gibt einfach keine der Karten, die mich irgendwie anspricht.
Nicht mal Tower Winder für 2 Mana, ein generisch, ein grün für eine 1-1 Reach Death Touch Snake. Und wenn der ins Spielfeld kommt, darf ich meine Library und oder Friedhof für eine Karte namens Command Tower durchsuchen, sie revealen und sie auf meine Hand nehmen. Und danach shuffle natürlich. Hat für mich einen wahnsinnig ähnlichen Effekt wie Baleful Strix. Das ist, ich ziehe meine Hand. Ich habe kein Command Tower auf der Hand. Das ist der wichtige, unterscheidende Punkt in dem Ding. Aber ich sehe Tower Winder auf meiner Hand. Ich habe instant quasi in meiner zweiten Runde ein Reach Death Toucher da liegen, der mir auch noch eine der besten, und in meiner Meinung eine der besten Länder, die ich in meinem Deck habe, weil ich spiele keine teuren Länder, in die Hand hole. Ich finde die geil.
Die ist auch gut. Also, ich finde, wenn Freddy, vielleicht kannst du uns direkt überzeugen, dass es nicht so ist, aber also, das ist halt eine gute Karte. Das ist so ein klassisches Ding. Ja, das ist, wird der Grund sein, warum sich Leute Grand Larceny kaufen. Soweit würde ich auch nicht gehen, mir das Deck zu kaufen für den Tower Winder, weil dafür ist mir der Effekt nicht stark genug. Aber es ist trotzdem eine witzige Karte und auch eine gute Karte.
Ich meine, häufig ist halt ein schwacher Top-Deck, wenn du Command Tower schon drauf hast. Also an sich ist das auch eine feine Karte. Aber wo halt mein Problem zum Beispiel liegt, ist, dass das halt auch den Command Tower sagt. Ich mag die Idee dahinter hinter der Karte zwar, aber wenn es zum Beispiel Command Beacon sagen würde, ein Land, das du opfern kannst, um deinen Commander von der Command Zone in die Hand zu nehmen, dann wäre die halt nie dead, du hättest immer eine gewisse Synergie davon und du würdest tatsächlich ein cooles Land so enablen, dass man es tatsächlich auch verwenden würde, weil manchmal ist es halt so, ja, aber es ist halt nur einmal mit dem Command Beacon und so kann man halt tatsächlich sehr coole Sachen machen, sich den zweiten Command Beacon zu ertauschen. Also quasi ich weiß nicht, ob man da ein Command Land draus machen hätte müssen, damit ich für mich die ansprechend gewesen wäre oder sonstiges. Ich meine, Command Tower ist fein an sich, nur ich weiß halt jetzt schon, dass diese Karte halt für mich halt auch keinen Cut machen würde in den Deck. Eben weil ich finde, klar, es ist cool, es fixt ein tatsächliches Mana für den Rest vom Spiel, weil Command Tower macht es halt einfach. Und ja, ich finde es. Ich meine, Reach Death Touch ist einfach auch sehr cool. Ich meine, es ist eine coole Flavor-of-the-Karte, aber deswegen, wenn ich jetzt sage, eine Lieblingskarte, dann würde ich die auch irgendwo spielen. Und das ist halt mein Hauptproblem an dem ganzen Zeug, weil vieles davon sehe ich halt so, ja, das kann man in Decks packen, die man möchte. Aber ich weiß halt schon jetzt, dass das Spielstile sind, die ich nicht mag, weil ich halt schon so lange im Spiel bin und schon weggegangen bin. Und deswegen wollte ich mich ja eigentlich enthalten aus dieser Sektion, weil halt die Karten, die gut sind, sind gut, aber auf eine Art und Weise, wo ich sie eh nicht in mein Deck packe, oder es sind Karten, wo ich mir was anderes erhoffe und dann kann ich sie ja auch nicht wirklich pushen.
True.
Ja, also meine Vorhersage, das könnt ihr gerne, kann die Zukunft mich als fehlerhaft erweisen, ist, dass es viele Leute erstmal spielen werden und dann wieder rausnehmen aus ihren Decks. Also, ich glaube, es ist nicht so ein Auto-Include, wie man denkt. Ich habe mir einen anderen geschnappt, nämlich Doc Orlok. Das ist auch kein Auto-Include. Grizzled Genius. Das ist einfach nur für Grün und Blau ein 2-3 Bären-Druide. Und der sagt, Spells, die du aus deinem Friedhof oder aus dem Exil wirkst, kosten 2 weniger. Und deine Plotting-Kosten von der Hand kosten auch 2 weniger. Wenn das nur für Plotting wäre, wäre absolut nirgendwo gelandet, weil dafür ist es viel zu eng und wir haben halt bisher nur ein Set mit Plotting. So ist es halt über Flashback, Foretell, Adventures. Der kann schon jede Menge Karten in den Kosten reduzieren. Ich habe mich allerdings auch wie Freddy ein bisschen schwer getan, weil ich mag Doc Orlok. Er hat für manche Decks so ein bisschen komische Farben. Also, die viel aus dem Exil spielen. Also, ja, ich kann auch einen Temur den reinpacken, aber das hat jetzt, da fehlt mir insgesamt halt das Rot an diesem Deck jetzt, damit es richtig knallt. Und er ist auch nicht super spannend. Er ist halt nützlich, aber nicht super spannend. Und es ist auch keine Karte, wo ich sagen würde, die packe ich jetzt in ganz viele Decks rein. Ich würde es vielleicht in meinen Belluna Grand Squall Deck reinpacken für die Adventures.
Ja.
Aber ja, also ich fand ihn nett. Und es ist halt ein Bärendruide. Ich finde ein bisschen schade, dass er 2-3 hat und nicht 2-2. Das ist fast schon frech. Aber gut, man muss damit leben, fürchte ich.
Ja. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Dann duellieren wir uns mal im nächsten Saloon.
Oh yeah.
Mit einem Quick Draw. Und der schnellste Colt im Westen scheint wohl von Stella Lee Wildcard zu sein. Handelt sich hier ums Izzet Draw 2 Deck. Stella Lee Wildcard sagt 1 und Izzet für eine 2-4 Human Rogue. Und whenever you cast your second spell each turn, exile the top card of your library. Until the end of your next turn, you may play that card. Und du kannst sie tappen und copy target instant or sorcery spell you control. You may choose new targets for the copy. Activate only if you've cast 3 or more spells this turn. Also, sie hat halt diese Sequenz von, ich möchte viel machen. Wenn ich 2 caste, dann darf ich eine dritte ins Permadraw in diese Impulse-Draw-Zone quasi legen. Und wenn es ein Spell ist, kann ich ihn noch casten und dann auch gleich kopieren, weil es ja on-cast ist. Also quasi, die Idee ist halt einfach, ja, wirklich jetzt Spell-Slingen.
Das heißt, wenn ich meinen dritten caste, dann kann ich im Endeffekt sie schon tappen und den dritten quasi kopieren, oder?
Genau, weil du hast ja den Cast schon durchgeführt.
Ja. Cool, nice. Ich finde, das ist das Deck, was ich mir zu 100% holen werde. Und ich glaube auch, ich hab ja neulich in der Podcast-Folge schon erzählt, sorry, dass ich dir gerade so zwischengrätsch, Freddy, dass ich so Schwierigkeit hatte, ein Spellslinger-Deck zu bauen, beziehungsweise, dass ich nicht richtig verstanden habe. Aber als ich mir die Deckliste durchgelesen habe, haben so einige Sachen Klick gemacht. Und das ist tatsächlich auch ein Deck, wir werden nachher noch dazu kommen, wo Plot richtig, richtig geil drin ist. Ja, ja. Aber ja, wir sollten uns vielleicht als erstes mal kurz den Alternative Commander anschauen. Und zwar ist das Eris, Roar of the Storm, ist auch wieder in Izzet-Farben. 8 generische Farben in Izzet, also blau und rot, für ein 4-4 Elemental Warlock. Dieses Spell kostet aber 2 generische Mana weniger zu casten für jeden Instant- oder Sorcery-Karte in deinem Friedhof, die unterschiedliche Mana-Kosten haben. Also Sorcery für 1, Instant für 2, nochmal Sorcery für 3, bist du dann schon um 6 runter. Und dann kostet er auf einmal nur noch 2 generische Mana, blau-rot. Der hat Flying und Prowess. Und whenever you cast your second spell each turn, create a 4-4 Red Dragon Elemental Creature Token with Flying and Prowess wieder. Auch schönes Design.
Ich mag den lieber als Stellar Lee.
Same.
Ich glaube aber, ich habe das auch in den Shownotes mir schon aufgeschrieben, also wenn man super erfahren ist, wird es nicht mehr so das Problem sein. Ich glaube allerdings, dass der ist so ein bisschen, der kann ein bisschen eine Falle sein, weil der kostet schon sehr viel und Graveyard Hate ist ein Ding. Ich möchte den nicht. Ich möchte ihn auch nicht nur um 2 reduziert spielen. Ich möchte ihn dann wirklich sehr, sehr günstig spielen, weil sonst bringt mir das nichts. Weil ich muss ja auch noch irgendwas machen, um dann den zweiten Spruch zu wirken, insgesamt, damit irgendwas passiert. Und so cool ich den auch finde, der hat ja auch noch Prowess, also der möchte ja auch, dass nach ihm noch Sachen passieren, die ganze Zeit. Es kann sein, dass man den sehr wenig spielt am Ende des Tages in dem Deck. Und ich würde niemals jemanden raten, dazu mutlos zu sein. Ich werde ihn auch ausprobieren, weil ich den, wie gesagt, insgesamt witziger finde. Aber, boah, ich stelle mich einfach mal seelisch darauf ein, dass ich ihn einmal spielen werde für die reduzierten Kosten. Dann bläst mir wirklich jeder danach immer meinen Friedhof weg. Und dann spiele ich ihn wahrscheinlich nicht mehr.
Tatsächlich weird, weil Spellslinger Commander tue ich eigentlich immer in Schubladen packen, wo ich sie relativ uninteressant finde, weil sie meist einen reduzierten Mana kosten. Aber ich mag tatsächlich beide hier. Der Grund ist aber auch, weil sie ein bisschen anders funktionieren, weil sie sich auch genau auf den zweiten Spell fixieren. Der erste Commander möchte diese Combo haben von 1, 2, 3. Und alles danach ist ja quasi, dann ist ihr Text ja schon verbraucht, dann ist es ja fast klüger aufzubauen, um nochmal diese 1, 2, 3 Combo zu machen. Aber mit den Eris bist du animiert, tatsächlich statt lauter kleine Spells auch unterschiedliche Mana-Kosten zu haben und vielleicht auch der Graveyard selbst zu millen, um so deine Dinge im Friedhof zu bekommen und dann auch wirklich zu sagen, okay, ich spiele die Karte und jetzt warte ich nochmal und ich habe nochmal 2 Interaktionen offen und dann versuche ich nochmal in deiner Runde was zu machen mit meinem kleinen Zeug, um ihn zu triggern, aber ich kann auch nicht zu viel Kleines spielen. Der ist eine coole Deckbau-Herausforderung, wie man dann tatsächlich am Ende ihn baut, weil es ist auch, ich sage mal, Treasure Cruise ist auch nicht unbedingt ein Auto-Include, vielleicht weil es 8 Mana ist, aber das exalt dann wieder deinen eigenen Friedhof, was ja vielleicht gar nicht so einfach ist. Ich glaube, der Commander ist auf jeden Fall sehr cool für Deckbrewer selbst, die was damit anfangen wollen, während halt Stella sehr cool die Mechanik umsetzt und die zwei Commander fallen auf jeden Fall nicht in die gleichen Fallen wie wirklich viele Spellslinger Commander, weswegen ich die sehr cool finde. Deck selbst dahinter, ja, das hat immer noch seine, fällt immer noch in die Fallen. Das ist sehr leicht an eine Karte wie Propaganda zu merken, die 2 und ein Blau ist, dafür, dass man, wenn die gegnerische Kreatur einen angreifen würde, muss der Controller 2 zahlen. Das tut genau in Spellslinger-Decks, die super aggressiv sind, genau nicht das, was man möchte. Und zwar den Threat verschieben, sondern es legt einen Hyperfokus darauf, dass man die Person ist, die zwar nur von einer Kreatur, aber immer der größten angegriffen wird, permanent und nie in Ruhe gelassen wird.
Ja, ich fand es total interessant, weil ich hatte ja damals mein Gale Waterdeep Prodigy Spellslinger Deck gebaut, was ich auch in Izzet gebaut habe. Und dafür habe ich mir so diese die Best of quasi Spellslinger-Karten irgendwie zusammengesucht, weil die ja dann doch immer. Ich habe schon das Gefühl, dass bei Spellslinger schon die Karten sich eher überschneiden als bei anderen Decktypen, zumindest in dem, was ich jetzt recherchiert habe. Und ja, ich hätte mir eigentlich schön sparen können, die meisten dieser Karten online zu bestellen, weil die sind basically alle hier drin. Was ich geil finde, weil das auf der einen Seite mir sagt, ich habe zumindest nicht einen kompletten Mist gebaut. Auf der anderen Seite bin ich jetzt natürlich ein bisschen ja, aber ich finde auch, dass das Deck, es hat ein paar schöne Cantrips drin, die man dann, wo man dann easy peasy drei Spells nacheinander casten kann und dann der dritte irgendwie ein größerer ist, den man dann copyen kann und sowas. Finde ich schön, hat ein paar coole Payoffs. Ich meine, so Klassiker wie Guttersnipe und sowas, Young Pyromancer. Ja, also von dem, was so wie ich mich mit Spellslingern auseinandergesetzt habe, ist das ein richtig schönes Starter-Spellslinger-Deck und genau das will ich eigentlich haben. Und gerade auch mit Stellar Lee tatsächlich. Also ich weiß, ich finde den zweiten Commander richtig nice vom Design her, aber ich glaube, ich mag Stellar Lee aus dem Grund mehr für mich, weil sie offener ist. Weil ich glaube, sie ist besser zum Lernen, weil Spellslinger-Deck hat dann doch so diese eine, man muss ein bisschen Sequencing beachten, was man wann castet, wie man was copiert, wie viel Mana man offen lässt und hier und da was zu machen. Und das zusätzlich dann nicht noch darauf achten zu müssen, wie viel Mana-Beträge in meinem Graveyard liegen, ist dann, glaube ich, doch schon ein Plus. Deswegen ist die bei mir gerade ein bisschen höher. Aber ich finde den anderen auch super cool.
Ich bin da ein bisschen bei dem, also ich finde beide Commander ziemlich cool. Ich finde, das Spellslinger-Deck dahinter ist super, super basic. Es ist halt ein Wizard Spellslinger-Deck, Trademark. Das ist halt irgendwie so, yo, das, wenn ihr Spellslingt, dann slingt ihr immer auf die gleiche Weise. Das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Wie gesagt, das ist ja immer noch ein Precon. Ich finde, ein paar interessante Karten hätte man, ein paar interessantere hätte man schon noch reintun können, wie ich mag zum Beispiel Mission Briefing super gern. Das ist ein Instant für zwei Blaue. Man kann sofort zwei surveillen, dann Instant oder Sorcery aus dem Friedhof suchen und die casten. Also du auch nicht umsonst, du kannst die halt casten. Und die würde dann ins Exile gehen, wenn sie stattdessen, also wenn sie in Graveyard kommt. Das ist, finde ich, ein cooler Notfallknopf. Es ist auch noch auf dem 2-Mana-Spot. Du musst natürlich noch was dazu bezahlen, aber man kann halt sich mal irgendwie retten oder versuchen, sich zu retten damit. Sonst finde ich das, ja, wie gesagt, das Deck ist relativ Standard, so was die Inhalte angeht.
Beziehungsweise eine Sache an Spellslinger-Decks, wo ich immer meinte, das ist eine Falle, in die man oft reintappt, ist, man sieht diese Karten und natürlich ist eine Serum Visions gut in vielen Spellslinger-Decks. Natürlich ist sie, wenn ich jetzt einen Teilrand anschaue, das ist eine super Sache. Aber wenn ich mir jetzt mal kurz überlege, was möchte Stellar Lee tatsächlich? Okay, sie möchte zwei Spells casten und dann einen dritten, am besten großen Spell. Und dann bin ich schon so, okay, da wird es schon ein bisschen knapp davon. Und die One-Drops, die ich halt habe, wie die Sorcery-Speeds, Ponders und so, die machen jetzt halt auch gar nicht so viel mit den Sekundär-Commander. Weil das sind alles Karten, die halt Spellslinger-Decks im 1v1 gut machen. Oder im 1v1 die Dinge sind. Das ist tatsächlich aber nicht das, was viele Spellslinger-Decks gut in Commander macht. Und das ist halt diese die Conversion. Was ein bisschen weird ist, weil viele Leute wollen mit den Decks spielen und sie funktionieren auch, aber weil man wird tatsächlich nicht genug bestraft dafür, dass man so Decks baut. Aber ich sag mal, es gibt ein tatsächlich riesengroßes Upgrade-Potenzial und auch Wege, diese Decks zu bauen. Und vielleicht macht es dir auch sehr, also vielleicht ist es genau für dich sehr cool dann auch, Marius, wenn du noch nie einen Spellslinger-Deck hast, weil ich glaube mal, deine zweite oder dritte Iteration von einem Stellar Lee-Deck wird, ich predikte, 40 unterschiedliche Karten drin haben, als du am Anfang hattest.
Yo, okay, krass.
Ja, aber gerade bei solchen Decks kann man sehr viel lustige Dinge rumprobieren. Deswegen, also das finde ich immer so schade, man kann Spellslinger-Decks nämlich ganz individuell gestalten, das sind sie halt in den Precons nicht. Ich erwarte von einem Spellslinger-Precon allerdings auch nicht, dass das Rad komplett neu erfindet. Das sollte ja auch erstmal erklären, wie es funktioniert, was du machen willst. Ja. Dich nicht komplett nackt dastehen lassen mit so Sachen wie hier dem Third-Past-Iconoclast, wo du immer dann Soldiers kriegst. damit du halt nicht nur zauberst und dann einfach kaputtgeschlagen wirst. Aber ja, es hätte natürlich auch einfach spannender sein können.
Machen wir mal bitte die jetzt ein bisschen zacki, ja, weil, wegen der Zeit. Auch Reprints.
Mandelblast. Mandelblast ist ein bisschen verschrien gewesen. Ja. Kostet 1, ist eine Sorcery. Zerstören Artefakt, das dir nicht gehört. Oder man kann es für 5 overloaden, alle Artefakte zerstören, die einem nicht gehören. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das war mal irgendwann oppressive. Ich fand es persönlich nicht. Aber in Zeiten von Treasure, Fluten, noch und nöcher, ist Vandalblast, hat absolut seine Daseinsberechtigung.
Yes. Absolut. Meiner ist tatsächlich Rousing Refrain. Der 3 Rot-Rot Sorcery, wo man ein rotes Mana für jeden, für die jede Karte in der Hand eines Opponents, am besten mit den meisten Karten erstellt. Und die kann man auch mit, und wenn das resolved ist, dann exilt man die mit 3 Time-Countern drauf, Suspend-Countern drauf und quasi in der dritten Runde wird das dann wieder getriggert. Und ich finde das geil für ein Spellslinger-Deck, weil du quasi immer so einen Countdown hast, so dieses, oh, jetzt baue ich drauf, jetzt baue ich auf und hol mir die ganzen geilen Spells in die Hand und dann hau ich auf Runde 3 quasi alles Dicke raus, weil ich auf einmal noch mal 6-7 Mana mehr habe. Und dafür ist Plot halt auch geil, weil ich quasi davor meine Mana raushauen kann und dann habe ich eine Runde, in der ich richtig viele Spells raushau. Und ja, finde ich geil.
Ja, und bei mir ist es ein bisschen langweilig. Es ist der Shark Typhoon.
Der ist so
geil. Ja. Der Shark Typhoon ist eine mega krasse Karte, aber ich freue mich tatsächlich für den Reprint, weil ich brauche noch einen für einen Cube. Und an sich habe ich mit der Karte noch nicht in echt gespielt. Ich habe sie immer bloß online gehabt. Ist eigentlich sehr cool. Es ist weird, dass ich so eine populäre Karte noch nie gespielt habe, aber hey, ist halt so. Jetzt habe ich dann die Möglichkeit, mal einen aufzupicken oder von jemandem zu ertraden, der das Deck hat. Und da bin ich damit dann völlig zufrieden. Und ist auch ein geiles Ding.
Es macht fliegende Haie. Was kann man daran
noch nicht noch wichtiger, dass das Deck physisch in der echten Welt macht dir Tokens von fliegenden Haien und die kosten sehr viel Geld, diese verdammten Tokens, wenn du die einzeln bestellen willst.
Okay.
Das ist fast noch schlimmer, als Shark Typhoon zu kaufen, ist die scheiß Tokens dafür zu kaufen. Deswegen hoffen wir mal, dass genügend davon dabei sind.
Unser Sponsor Ultimate Guard hat abwaschbare und bemalbare Tokens zum Anbieten.
Ja, Mann.
Ja, gut, dann gehen wir direkt zu den neuen. Ich fange wieder an. Pyretic Charge. Das ist eine Sorcery für 5 Mana, also 4 und ein rotes, und sagt, wirf deine Hand ab, dann zieh 4 Karten. Für jede Karte, die auf diese Weise abgeworfen wurde, kriegen deine Kreaturen +1/+0 bis zum Ende des Zuges und es hat Plot für 3 und ein Rot. Es ist ein guter Handauffüller. Das ist schon mal an sich nicht schlecht. Und man kann es plotten. Das heißt, man kann sich einen schönen Moment raussuchen, wenn man es dann zündet. Finde ich einen Vorteil bei der ganzen Sache. Und einfach noch mal ein Board. Ich meine, man hat ja diese ganzen Young Pyromancer, dieses ganze Gebimse, was dann da rumrennt auf dem Board. Das wird dann schon deutlich gefährlicher. Und ich finde die Verbindung von den 3 Sachen auf der einen Karte ganz schick.
Ja, verstehe ich auch. Mein Pick ist ein bisschen weird, ist halt ein bisschen einfacher. Es ist Elemental Eruption für 4 und 2 Rot. Sorcery, mach einen 4-4 roten Drachen-Elementar-Creature-Token mit Flying und Prowess und Storm. Ich mag mehr Storm-Karten zu haben, die große Mana-Kosten haben. Storm ist meistens ein Combo-Problem, aber wenn man halt dann die dicken 6 Mana dafür zahlen muss, damit es halt kopiert wird für jede Runde, die bevor diese Karte gecastet worden ist, dann balanced es auch irgendwie aus. Und ich mag tatsächlich Storm. Ich bin einer von diesen Leuten.
Ja, Mann. Ja, ich hab's heute mit meinen 2 Drops. Ich bin wieder ein bisschen low to the ground, obwohl nicht ganz. Ich hab nämlich für ein generisches und ein blaues Mana Thunderclap Drake genommen, 2-1 Drake, der hat fliegend Instant Sorceries Zaubersprüche kosten eins weniger. Aber er hat zusätzlich noch die Möglichkeit für zwei generische Mana und ein blaues, kann ich ihn opfern. Und wenn ich meinen nächsten Instant oder Sorcery Spell casse, darf ich ihn kopieren. Für jedes Mal, dass ich meinen Commander aus der Command Zone geholt habe, dieses Spiel. Und das wird wahrscheinlich oft einfach nur eins oder zwei sein. Aber ich finde den Effekt so schön. Weil wenn du wirklich mal ein Game hast, wo dir jedes Mal was wegsniped und dann und dann hast du so eine Kreatur, dann hast du auch einen coolen Payoff dafür. Und das finde ich nice.
Ja, ja. Ich finde den auch cool. Also Commander Storm ist halt einfach, es ist schön, es ist ein sehr spezieller Storm, aber ist einer von den Sachen, die einfach lustig sind, wenn da was abgeht damit.
Wenn es funktioniert, dann freut man sich.
Ja, und vor allem, das kann auch sehr cool sein, wenn du deinen 10-Mana-Commander auf 2 halten kannst und dann öfters recasten, weil der Sekundär-Commander lässt sich tatsächlich sehr häufig casten.
Ja. Und wir sind beim letzten Precon, bevor wir euch in die Wüste schicken. Und zwar bei Desert Bloom, einem Naya-Precon. Und da haben wir den Face Commander Yuma Proud Protector für 5 generische Mana und Naya, also rot, grün und weiß, für einen 6/6 Human Ranger. Dieser Spell kostet 1 weniger zu casten für jedes Land in deinem Friedhof. Und wenn er ins Spiel kommt dann oder angreift, darf man ein Land sacrificen. Und wenn man das tut, darf man eine Karte ziehen. Und wenn eine Desert-Karte in deinen Friedhof gelegt wird, von irgendwoher, darf man einen 4/2 Green Plant Warrior Creature Token mit Reach erstellen.
Ja. Ja. Und das ist halt eigentlich der Klassiker an mach einen Token mildig. Schau, dass du Länder in den Friedhof bekommst. Es gibt gerade in Standard ein Temur Land Stack, was extrem abgeht, mit Aftermath Analyst, der, wenn er reinkommt, 3 Karten mildt und 4 Mana kann er sich opfern und belebt quasi alle Karten aus dem alle Länder aus dem Friedhof wieder. Es ist möglich, mit diesem Deck den Arena Client zu crashen. Ich habe es getan.
Oh.
Doppelgang ist eine verrückte Karte, die wir nicht erwähnt haben. Vor allem mit einem Mana-Tripler. Wenn man dann 38 Tokens hat von den Mana-Tripler und dann Mana tappt und der Arena Klein crasht. Ganz lustiges Teil. Ihr könnt euch tatsächlich aus den aktuellen Standard-Decks sau viel rausnehmen, theoretisch, was man da bauen kann. Es gibt nämlich super viele gute Landstacks, also auch sowas wie World Souls Rage, was X kostet und Gruelfarben und dann belebt es so und so viele Länder wieder, wie X ist und schießt einer Kreatur X Schaden. Nur als kleiner Tipp hier nebenbei. An sich, der Commander mit den Deserts, ja, muss sich halt ein bisschen an Hazezon-Decks anlehnen und das hilft wahrscheinlich auch. Der ist nämlich auch in der 99 in der Deckliste mit drinnen.
Ja, ich habe, also bevor wir gleich noch zum Alternative Commander kommen, ich habe so ein bisschen das Problem mit Yuma. Du möchtest ja eigentlich deine Länder erst wegballern, wenn du ihn hast, damit du was rauskriegst dafür. Das ist halt immer so der Zwiespalt. Er kostet relativ viel. Ich finde seinen Effekt jetzt nicht übertrieben cool, ehrlich gesagt. Also es ist schon nett. Es ist im Grunde nett, dass er Titania Protector of Argoth halt auf Naya erweitert. Aber es hat jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss ich unbedingt haben. Und dass ich jetzt mein Titania, die ist auch nämlich im Deck, Deck von Monogrün auf Naya aufbauen würde. Ich mag, dass er Deserts. Dass er Deserts halt irgendwie ein bisschen pusht. Aber wie Freddy gesagt hat, Hazezon, Shaper of Sand, der ist irgendwie witziger und insgesamt spielt er sich einfach fluffiger und also, ich weiß nicht, was ich von Yuma halten soll. Ich finde ihn eigentlich ganz cool, aber ich werde ihn nicht spielen. Also, ich werde diesen Commander nicht als meinen Commander benutzen.
Und lustigerweise, weil wir es gerade haben, eventuell ist er auch besser in den Hazezon-Deck. Also, Hazezon, Shaper of Sand ist nur Naya für einen 3/3 Human Warrior, der Desert Walk hat. Du darfst Desert Lands von einem Friedhof casten und spielen. Und immer wenn ein Desert dein Spielfeld betritt, dann machst du 2/1/1 Red, Green and White Sand Warrior Creature Tokens. Also, das ist, glaube ich, das erste von den ganzen vier Precons, wo ich sagen würde, wir können vielleicht den alten Ersatz-Commander tatsächlich nehmen, statt den Yuma und den einfach ins Deck packen. Der Grund dafür ist halt genau, das Deck, die Karten ändern sich nicht so sehr, aber es gibt eine neue Angriffsfläche und auch viel mit dem Landfall-Zeug funktioniert sehr geil, weil du ja die Deserts da mit den anderen spielen kannst. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine wichtigere Ressource als der Card-Draw von Yuma.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ein bisschen anders. Also, du zuerst, bevor wir zum...
Nee, ich wollte eigentlich nur, einschreiben und wollte sagen, ja, mir geht's ähnlich. Ich habe den gelesen und ich habe in der nächsten Sekunde schon wieder vergessen, was er gemacht hat. Keine Ahnung, er gibt mir irgendwie nichts. Ja.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist eine coolere Karte, wenn man den in 99 drin hat und dann sieht man, okay, jetzt kostet er mich gerade halt wirklich nur Naya und dann kann ich irgendwas machen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie immer so Sad Trombone. Wenn ich dann sehe, ist in meiner Command Zone und dann kostet der Arsch viel und ich habe nicht genug gerade und ich will aber auch nicht alles wegopfern, weil ich kriege ja noch nichts dafür. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. In eine andere Richtung geht der Secondary Commander, Kiri Talented Sprout, ist ein 0-3 Plant Druid für 1 und Naya. Er sagt einfach, andere Pflanzen und Treefolk, die du kontrollierst, kriegen +2/+0 und zu Beginn deiner Post-Combat Main Phase darfst du eine Pflanze, Treefolk oder Länderkarte aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Also im Grunde sagt der ja, hey, greif ruhig fröhlich an. Du kriegst zumindest eine Sache davon wieder zurück. Treefolk, Plants und also Länder sind immer das Beste wahrscheinlich, was man damit holen kann. Alles andere ist so ein bisschen gimmicky. Kann man coole Decks mitmachen, keine Frage. Mhm. Aber auch der hat mich jetzt nicht rausgelockt, dass ich sagen würde, geil, ich baue mir sofort ein Kiri Talented Sprout Deck.
Ich mag den tatsächlich mehr, einfach nur wegen den Pflanzen und Streakfolks, da glaube ich kann man ein cooles Typel drumherum bauen und mittlerweile hat ja Grün auch ein paar Dinge, hey, wenn das deinen Friedhof verlässt, dann machst du noch einen 2-2 Detective oder sowas und das kannst du mit Kiri tatsächlich triggern. Ist ganz lustig, kann man sicherlich was drumherum bauen. Ich glaube nur, das Deck selbst gibt's nicht her, weil ich sage mal, die meisten Kreaturen in dem Deck sind Elfen, weil Elfen dich millen, Elfen Synergien mit Ländern haben und sich das halt wirklich um diese Deserts von Yuma und Haseson dreht.
Es könnte der erste Commander sein, in dem Quintorius richtig gut für mich funktioniert.
Ja?
Also genau, nur mit Land und du kriegst 3-2 Spirits. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil 3-2 Spirits gehören schon zu den größeren Token. Und sonst ist es halt immer, wenn man nur Quintorius hat, finde ich nicht so super angenehm und leicht, immer alles zurückzurücken, was man will. Mal schauen, vielleicht mache ich das damit. Das hast mich auf eine Idee gebracht, Fred.
Na, siehst du?
Right. Vielleicht.
Das Deck allgemein, es ist weird. Man sieht sich diese Deckliste an und es sind alles, ja, es sind Karten, die dahin gehören. Aber wow, ist die Mana-Kurve hoch. Holy. Wenn man das einfach anschaut, was. Also, es gibt zum Beispiel bei den Kreaturen keinen einzelnen One-Drop. Dieses Deck hat 4 One-Drops und einen Sol-Ring insgesamt. Die 2-Drops zum Rampen sind auch nicht so viel. Also, das Deck hat irgendwie eine extrem hohe Mana-Kurve. Und ich weiß zwar, dass das dafür da ist, weil theoretisch, wenn du anfängst, fängst du richtig an. Mit Elvish Rejuvenator und die ganzen, die dir Länder opfern lassen oder die obersten Karten anschauen lassen und die davon Land reinbringen und der Rest wird gemillt. Aftermath Analyst wäre zum Beispiel auch was eben in diesen Deck eben passen würde. Aber mir fängt das alles zu spät an.
Ja. Also absolut. Das meinte ich ja. Vor allem, das spielt halt, wenn man einfach sich das kauft und Yuma als Commander lässt. Das spielt halt alles da rein. Ja, die Millsachen hast du dann auch wieder Länder im Friedhof. Aber alles daran ist einfach teuer. Und ich will halt nicht nur eine Sache pro Zug machen. Und dann auch noch, dann ist es so, ich kann nur eine Sache pro Zug machen, höchstwahrscheinlich. Dann, wenn ich Yuma draußen habe, opfer ich auch noch ein Land. Und also, das kann schon auch in eine Richtung gehen, wo man sich selber komplett ins Knie schießt. das finde ich nicht so gut bei einem Precon. Die sollten immer gerne kreativ sein, aber das ins, ich schieße mir damit selber ins Knie, Potenzial sollte doch auch ziemlich gering sein. Weil das spielen halt viele Anfänger. Und ich glaube nicht, dass die das besonders cool finden und dann gern mit dem Deck weiterspielen.
Ja. Alright, was sind denn eure liebsten Reprints in dem Deck?
Es war einfach bei mir der Ramunap Excavator. Das Ding kostet, es ist ähnlich wie der Boros Charm. Es kostet ein bisschen zu viel, um viele davon zu haben. Es ist halt aber einfach eine sehr gute Karte. Es ist ein 2-3 Naga Cleric für 2 und ein Grün und sagt halt einfach, du darfst Länder aus deinem Friedhof spielen. Das ist ein unbestreitbar sehr guter Effekt. Und ja. Ramunap Excavator ist sowohl durch seine Power als auch durch seine Mana-Kosten mit etlichen Sprüchen vor Board-Vibes schützbar als auch zurückbringbar. Also das ist einfach eine Karte, die bringt dir sehr viel und die ist schwer wegzukriegen. Und wie gesagt, das, wenn die jetzt nur 4 Euro oder so kostet, ist es mir trotzdem zu viel, um die öfter zu haben oder ziemlich oft. Aber die ist in sehr vielen Decks nützlich. Selbst wenn man nicht Landfall hat, ist es einfach cool, den Ramunap Excavator zu haben.
Ja. Bei mir ist es was Ähnliches. Aber es handelt sich halt um den tatsächlich einfach Avenger of Zendikar. Der wurde einem damals in alles nachgeworfen. Und jetzt ist er irgendwie, der hat Urlaub, er hat ein Sabbatical genommen irgendwie letztes Jahr und war einfach nicht mehr da. Und jetzt ist er ja mittlerweile auch schon auf 4, 5 Euro hochgegangen. Und es ist halt so, Avenger of Zendikar ist halt, er ist dumm. Er ist halt einfach bloß, er macht 0-1 Pflanzen in Höhe der Anzahl der Länder, die du kontrollierst, und Landfall, die werden gebufft. Er macht also einen Haufen Zeug und aber es ist eine Karte, wo ich einfach sage, das gebe ich jemandem, der anfängt und der freut sich. Ja. Das ist eine Karte, die wirklich den Leuten Freude bereitet. Und klar, es ist halt so, oh, als Veteran ist man manchmal so, oh, schon wieder mit einem Avenger of Zendikar gewonnen oder, oh ja, das ist die Wincon und dann ist das immer so dismissive, aber sie ist halt einfach auch irgendwie cool.
Ja.
Weißt, das ist halt eine schöne One-Card-Engine. Es ist eine Karte, die ist so überhäufig gesehen worden, eben weil es die Leute mögen. Und deswegen bekommt Avenger of Zendikar, ich hab dich vermisst, mein Junge, bleib aus meinen Spielen. Aber mein Gott, ich weiß genau, dass Leute, die neu anfangen, diese Karte lieben werden und auch Veteranen immer mal wieder gerne auspacken.
Ja, bei mir ist es Ancient Green Warden geworden. Eigentlich aus keinem anderen Grund. Also die hat auch, das ist eine 5-7 grüne Kreatur für 6 Mana insgesamt mit Reach. Und man kann eben auch Länder aus dem Friedhof spielen. Und hat auch so eine schöne Doubling-Fähigkeit mit jedes Mal, wenn Land entering the battlefield causes a triggered ability, also für Landfall Abilities, dann triggert das halt ein additional time. Die ist halt verdammt teuer mittlerweile und ich find's immer schön, wenn richtig teure Karten Leuten zugänglich gemacht wird, die halt einfach nicht so viel Geld für das Hobby ausgeben wollen, aber das ist halt auch eine, ich meine, let's be real, eigentlich jedes Landfall-Deck will diese Karte spielen, wenn man nicht jetzt unbedingt derjenige sein möchte, der sagt von wegen, ey, ich mag dieses Doppelungsding nicht.
Sagen wir mal so, die Karte ist nicht wirklich teurer geworden. Und das ist meistens dafür, dass sie gar nicht, dass sie sich immer noch sehr gut liest, aber tatsächlich vielleicht gar nicht so gut spielt, wie sie sich liest.
Maybe.
Ich sage mal, die ist teuer gestartet und ist nie runtergefallen. Und eventuell ist es für eine Karte, die jetzt schon so lange im Print ist, gar nicht so ein qualitätssprechender Faktor.
Es gibt aber einen unbestreitbaren Vorteil, den sie hat. Ich habe das heute so oft gesagt. Es gibt einen Vorteil, den sie hat. Wenn du die und den Ramunap Excavator draußen hast, wird dir jeder sofort dein Ancient Green Warden wegschießen. Und du wirst nicht so viel Landfall in dem Deck drin haben, in diesem jetzt, dass du dann sagst, ja, oh nein, jetzt ist mein Ancient Green Warden leider weg. Und der Avenger of Zendikar ist nicht doppelt so stark, sondern du holst einfach weiterhin all deine Länder aus dem Friedhof zurück mit dem Ramunap Excavator und freust dich.
Alright. Dann mach ich mal weiter mit meiner neuen Lieblingskarte im Deck. Und zwar bin ich hier auch wieder sehr basic. Es ist wieder ein Two-Drop für mich. Schön. Und zwar geht's hier um Bovine Intervention. Es ist diesmal ein Instant, aber es ist eine neue weiße Removal Spell. Destroy Target Artifact or Creature. Und der Controller erhält einen 2-2 weißen Ochsen-Creature-Token. Ja, finde ich nice. Ist weniger flexibel jetzt halt als sowas wie Generous Gift, aber kostet dafür halt auch ein ganzes Mana weniger. Ja, finde ich cool. Und ja.
Ist die nicht im Deck selbst, also im Set selbst drin?
Oder auch? Ist die im Deck selbst drin?
Ich glaube, die ist auch im Set drin. Selbst.
ja, ihr genau. Habt recht. Die ist, ich meine, es ist eine coole Karte, es ist halt ein weniger flexibler Generous Gift, aber auch ein bisschen günstiger. Es ist halt eine schöne In-Between-Karte. Diese Effekte mag ich eigentlich immer. Ich glaube, die Karte, die du vergessen hast, ist dieses Cataclysmic Prospecting, was X macht. Du machst Ochsen. Ochsen sind cool. Ich liebe den Transmogrifying Wand. Das ist der beste Removal in meinem Colorless Deck. Der macht nämlich aus gegnerischen Kreaturen Ochsen.
Ja.
Aber es sind 2/4 Ochsen. Kann man dann auch in dein Ding spielen, ne? In dein Bruce Tal,
den neuen. Für Bruce Tal geht das. Du brauchst aber dann immer unterschiedliche Tokens. Also wenn man nicht die bemalbaren Tokens benutzt. Ja, bei mir ist das, ich habe geguckt, es ist der Angel of Indemnity. Kostet 5 und ein Weiß. Ist ein 5/5 fliegender Lifelink Angel Warrior. Und der sagt, wenn er aufs Schlachtfeld kommt, darf man eine Permanent Card mit Mana-Wert 4 oder weniger aus dem Friedhof aufs Schlachtfeld bringen. Das ist, und der hat auch noch Encore für 8 insgesamt. Also, das ist ganz einfach. Normalerweise spielt Weiß ja mit 3 oder weniger. Wenn das 1 höher ist, ist es immer gut. Du kriegst es sofort aufs Schlachtfeld, nicht irgendwo sonst hin. Du kannst es Encoren, also du hast dann bis zu 3 Mal den Effekt. Das ist schon eine Bank, dieser Engel. Da ist es auch okay, dass er 6 Mana kostet. Der ist ja dann am Ende des Tages auch immer noch ein fliegender, also ist halt einfach ein fliegender Body mit ziemlich guten Werten. Deswegen, da kann man sehr gut drüber hinwegsehen, dass er viel Mana kostet. Ich glaube, ich werde den mögen. Auf den habe ich schon echt ein Auge geworfen.
Ja, der ist geil.
Also der ist auch mächtig einfach, weil ich meine, es sind 6 Mana, die sich als 4 Mana tarnen und 8 Mana, 12 Mana, die sich als 8 Mana tarnen. Das ist schon echt ziemlich mächtig an denen. Bei mir, tatsächlich, so weird es klingt, es ist Kiri, Talented Sprout. Ich mag tatsächlich, wie es sich liest, eben weil es gibt so viele Möglichkeiten, Plant Tokens zu machen und einfach, dass er auch allgemein mit Treefolk funktioniert und dass er Karten halt auch Länder aus dem Friedhof wieder auf die Hand nehmen kann. Es ist weird, weil an sich bin ich gar nicht so, also er macht gar nicht so viel. Also ich denke einfach nur, das ist eine Karte, wo ich denke, aber das ist genauso eine Karte, wie ich ganz am Anfang mit den Outlaws erwähnt habe. Wenn ich diese Karte spielen würde, denke ich mir, vielleicht könnte ich ja einen Plant-Subtheme, vielleicht könnte ich ja einen Treefolk-Subtheme in was einbauen. Und das ist zwar jetzt gerade noch nicht passiert, aber ich mag einfach, dass Kiri so offen ist. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, dass es selbst 0 Power hat. Aber ich mag auch das Artwork. Es ist halt einfach ein süßes, kleines Kaktusmädchen.
Ich stimme dazu.
Ja. Also, es ist nicht viel. Ich mag sie halt einfach ästhetisch. Die legt ein bisschen mein Hirn an. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall Decks, in denen ich eh schon sehr auf einen der Typen, wahrscheinlich eher Pflanzen, Incidental-Synergien habe. Und dann upp ich die halt von 8 Pflanzenkarten auf 13 und hau noch eine Kiri rein. Und wenn ich eh Lernsynergien habe, dann kann sie auch noch damit was machen. Ich glaube, die werde ich tatsächlich häufiger spielen, als ich denke. Oder beziehungsweise ich denke, die hat tatsächlich mehr Applikationen, als man zunächst denkt. Und ich werde sie auf jeden Fall mal austesten.
Das mache ich auch. Vielleicht machen wir einfach beide ein Deck und dann verdrischst du mich mit deinem. Höchstwahrscheinlich.
Ich würde sie gerne als Commander spielen. Ich würde sie in den Deck tatsächlich spielen.
Ich muss ja meinen Quintorius irgendwo unterbringen.
Ja, genau. Du kannst ja Deck drumherum bauen und ich mache sie mal in den Deck.
Ich bin gespannt.
Aber wisst ihr was ihr um euer Deck noch drumherum bauen solltet?
Plastik, am besten so von der Katana-Sleeve-Variety.
Ganz genau. Und dann der Return to Earth Version unseres Sponsors von Ultimate Guard. Muss das nicht mal Plastik sein? Ansonsten aber trotzdem natürlich die schönen Cortana und die sag schon, helft mir.
Du meinst Cortex. Katana und Cortex.
Dankeschön. Ja. Ich habe gerade beide miteinander fusioniert. Das kann man bestimmt auch tun. Sleeves für drumrum. Und dann habt ihr schon, dann sehen die Decks schon mal gut aus. Ob sie dann was können, ist eine andere Frage. Aber ja. Wie gefallen euch die Decks denn bisher?
Tatsächlich gut. Also ich bin positiv überrascht von einigen der Decklisten selbst und negativ auf andere Weise. Also zum Beispiel das Izzet-Deck hat halt sehr coole neue Designs mit reingebracht und da mag ich sehr viel. Das Gonti-Deck ist in sich selbst sehr gut geschlossen und das Outlaw-Deck ist fein. Es macht halt was, es geht halt in eine andere Richtung, als ich persönlich möchte, aber das spricht ja nicht gegen die Qualität davon, von denen, was es eigentlich ist. Ich finde nur das Desert-Deck ein bisschen komisch im Großen und Ganzen. Und es liegt einfach daran, dass Wizards of the Coast in Precons einfach keine guten Land-Decks baut. Also, es tut mir fast leid, das zu sagen, aber die haben es bis jetzt. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Wahrscheinlich, dass man dann nicht zu viel Wert in die Lands packen möchte. Aber dann verwendet man auch nicht die Budget-Option, die man theoretisch zur Verfügung hätte, wie Gates als Thema. Oder dann mehr in diese Richtung zu pushen. Jedes Mal, wenn Wizards of the Coast Dinge mit Lands zu funktionieren zu bringen, schaffen sie vielleicht ein, zwei Kartendesigns, aber die meisten davon werden 50 Karten rausgepickt. Und sorry, ein Precon kaufe ich mir nicht, wenn ich über 50 Karten rauswerfen muss. Oder rauswerfe. Am Ende vom Tag.
Ja, das stimmt. Ich bin so mittel. Also, ich hatte jetzt bei Carl of Manor zum Beispiel, gab es welche, die haben mir deutlich besser gefallen, aber ich fand auch welche deutlich blöder. Und das hier ist jetzt halt einfach wirklich in einem sehr, sehr soliden Mittelfeld drin. Ich werde mir die holen. Ich finde auch, da sind teilweise wirklich schöne neue Designs drin. Aber also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich auf eins davon extrem gespannt bin. Ich finde tatsächlich auch die Spacelinger, beide Commander, ganz witzig. Da ist halt das Deck dazu ein bisschen lahm, meiner Meinung nach. Und ich war auch am traurigsten drüber, dass dieses Desert Bloom Deck, Yuma sieht so cool aus und hat so ein cooles Artwork und dann ist er doch irgendwie langweilig und ich möchte ihn nicht spielen, das nervt mich ein bisschen.
Ja.
Wir brauchen mehr also für Landstacks muss das nächste Mal Wizards einfach einmal einen Mii voll machen und diese Riveteers Outlooks und so für zweifarbige Decks packen, dass wir die auch in der Zukunft in andere Landstacks weitere billige Fetches kriegen. Ja. Damit man dann sagen kann, hey, ja, hier Color Identity, weniger Probleme. Ja. Wir müssen einfach einmal ein Produkt machen, das nur Müll ist, damit sie es in der Zukunft drucken können und vielleicht mal interessante Landfall-Decks
bauen. Ich weiß genau, warum das nicht passieren wird.
Genau.
Gut. Aber ich würde sagen, schreibt uns in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht, welches ihr euch geholt habt. Kommt auf unseren Discord. Da könnt ihr, wenn ihr Upgrade-Ideen habt oder wenn ihr Fragen habt zu Upgrades oder generell, dann könnt ihr euch da Hilfe holen von ganz vielen netten Veteranen durchaus. Und zu diesem Set Outlaws at Thunder Junction gibt es auch wieder eine Boxing League, Freddy, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau, die habe ich heute angelegt.
Und das muss ich sagen, wenn ihr euch ein Display kauft, überlegt euch gut, ob ihr nicht wirklich in die Boxing League kommen wollt. Das ist ein verdammt spaßiges Erlebnis. Ich sage das immer wieder, viele der allercoolsten Spiele, die ich hatte in meiner Zeit, seit ich wieder nach der Schulhofphase Magic gespielt habe, waren in der Boxing League und teilweise auch in dem noch nicht 100 Karten Singleton-Bereich, den ich normalerweise immer nur spiele. Aber es ist einfach verrückt, es ist lustig, man spielt Dinge, die man sonst nicht macht. Man hat jede Menge coole Leute, die auch Dinge spielen, die sie sonst nicht machen. Und ja, am Ende kommt man entweder um eine Erfahrung reicher raus mit, puh, das mache ich nie wieder, dieses Deck, aber es war lustig, als ich es machen konnte. Oder das wird mein neuer Commander, weil es so geil ist.
Ja. Und dann noch das Abschlussfazit von Marius. Was hältst du von den Decks?
Ich finde zwei Decks sehr interessant. Wir haben viel drüber geredet, das ist ein Deck, einfach weil ich mein Spell-Slingeling-Ding-Game upgraden will. Und tatsächlich das mit den Treasures, mit den Outlaws. Weil das irgendwie das Einzige ist, wo ich sage, das nehme ich davon weg. Das ist ein neuer Creature-Type, eine Gruppe von Creature-Type, mit der ich viel basteln kann, was so ein Template sein kann, wo ich viel rein und rauswerfen kann. Ansonsten, die anderen interessieren mich nicht wirklich so, muss ich zugeben. Deswegen, ich bin da auch sehr. Es gibt zwei Decks, die ich cool finde. Es gibt zwei Decks, die mich nicht ansprechen. Deswegen bin ich auch eher so. Ja. Oh. Ich freue mich auf die nächsten.
Und wenn ihr jemanden habt, der das Spiel anfängt, gebt ihm nicht das Gonti-Deck. Oh mein Gott, gibt ihn nicht das Grundidekt, das wird das gleiche Problem sein wie mit den Facedown-Kreaturen mit Kaust.
Ja. Und am besten auch nicht das Landfall-Deck oder das Graveyard-Deck. Gibt ihn am besten einfach das Outlaw-Deck. Das ist einfach.
Ja.
Also deswegen spricht es zu mir.
Ja.
Outlaws, oder Spellslinge.
Doch, ich
angreifen.
Auch wenn ihr jemanden anfixen wollt für Commander, lasst ihn wahrscheinlich am besten das Most Wanted Outlaw-Deck spielen. Da gibt's ordentlich auf die Fresse, da kann man Treasure erschaffen und Zaubersprüche wirken und das ein fettes Board sich holen. Das ist super.
Ja.
Jawohl. Und dann sieht man sich wieder nächste Woche mit einem neuen Thema. Nächste wird ein bisschen budgetorientiert, also so viel kann ich schon mal verraten. Und damit schaut auf euer Geld und man sieht sich. Servus.
Ciao.